Die Saison tobt so langsam. Was wir daraus machen, ist das eine. Das andere, wir werden euch heute eine ganz neue Dame im Laufbereich der internationalen Klasse aus Deutschland vorstellen. Und da sind wir ein bisschen stolz drauf. Erster Podcast ist Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, also auf unseren Gast freuen wir uns sehr. Ja, Eva Dietrich, Europacup gewonnen mit Katar Steinruck und Alina Reh zusammen. Da haben schon viele gesagt, wer? Ja, wir haben auch nachschauen müssen, wir sind ehrlich, ja, wir haben nachschauen müssen, haben gedacht, junge Dame, und sie hat ganz kurz für sie zugesagt und wir sind ein bisschen stolz, dass ihr erster Podcast unserer sein wird. Freuen wir uns sehr drauf und ihr könnt euch da auch drauf freuen, denn das ist ein spannendes Doppel, das die Eva in ihrem Leben spielt. Ja, und was bist du denn jetzt? Immer noch Allesmacher und Athletikcoach und Athletiktrainierender oder bist schon wieder Läufer? Läufer, Läufer.
Der Anteil des Laufens ist auf jeden Fall schon so, dass man es, glaube ich, als Läufer primär bezeichnen könnte, wobei der Anteil des Krafttrainings nach wie vor noch einen festen Raum hat, sage ich jetzt mal. Ich versuche das auch echt die nächsten Wochen weiter durchzuziehen. Das ist immer, ich habe das ja auch an anderer Stelle, glaube ich, schon mal ein bisschen versucht zu erklären. Das ist nicht immer ganz einfach. Du hast halt irgendwie von deiner Energie natürlich auch immer so ein Trade-off zwischen welchem Trainingsstilmitteln gibst du wie viel Raum, weil halt die Energie letztlich dann irgendwann doch endlich ist. Und ja, also Krafttraining bleibt hoffentlich konstant, aber Laufen wird mehr. Und Laufen ist jetzt auch wieder so, dass man inzwischen auch in dem Bereich von 3,50 bis 4 Minuten das als entspanntes Laufen bezeichnen kann, das ist dann manchmal schon erstaunlich, was dann scheinbar im Körper passiert. Dann ist man 2 Wochen gefühlt ein bisschen durch die Gegend gestolpert und plötzlich stellt sich aber fest, es fühlt sich zwar jetzt ist fluffiger an, ne, und man kann irgendwie normale Geschwindigkeiten wieder laufen, aber was da den Ausschlag dafür gegeben hat, außer dass es dann vielleicht halt nicht nur dreimal, sondern gefühlt 8-mal laufen wieder waren, das ist schon erstaunlich. Nichtsdestotrotz, ich war letzte Woche ein bisschen unterwegs, müssen wir auf 2, 3 Sachen vielleicht kurz eingehen. Ich war einmal in München für die Adidas Runners zum Endspurt, sag ich mal, vom Run for the Oceans Event sozusagen oder der Kampagne von Adidas. Ich war aber auch auf einem spontanen Kurzbesuch in der schwäbischen Heimat. Hab mal wieder die Family besucht, vor allem auch die Eltern besucht und bin natürlich auch dort laufen gegangen, ist ja klar. Und da muss ich sagen, ey, Montagmorgen eine coole Runde gelaufen, die ich früher schon oft gelaufen bin, die ich aber offensichtlich jetzt schon lange nicht mehr gelaufen bin. Wahrscheinlich das letzte Mal irgendwann Weihnachten und dann auch in einem anderen Fitnesszustand und dann auch natürlich bei sommerlich warmen Temperaturen, was ich persönlich geil finde, aber was man natürlich auch ein bisschen merkt, wenn man jetzt nicht ganz so fit ist. Und da gab es einen Anstieg, ey. Kennt ihr das, dass ihr dann so, ihr lauft eine Runde, die ihr schon gefühlt 1000-mal gelaufen seid, aber vielleicht jetzt irgendwie mal in einem anderen, vielleicht auch sogar Gedankenversunken, in einem anderen Fitnesszustand. Auf einmal denkst du dir, krass, verdammt nochmal, war dieser Berg immer schon so steil oder was ist hier los? Also die Leute, die aus meiner Heimat kommen, ne, also alles rund um Sindelfingen, die kennen sicherlich auch vielleicht Aidlingen, die kennen vielleicht auch Dagersheim und da gibt es einen schönen Berg von Aidlingen an der parallel zur Straße in Radweg hoch Richtung Darmsheim, Dagersheim dort. Das ist ein richtiger Stich, ey. Und ich habe gedacht, ich wusste schon noch, okay, da kommt ein Berg, ich muss ja irgendwie wieder die Höhenmeter aufholen, sozusagen, die du ja davor Richtung Aidlingen runtergelaufen bist durch den Wald. Und da kommst du um die Ecke und dann rennst du da gefühlt 20 Meter in diesen Berg rein und denkst auf einmal, du stehst einfach. Und es war jetzt ein normaler Dauerlauf, es war kein TDL oder irgendwas. Ich wollte einen normalen Dauerlauf machen. Bin davor so entspannt 3,45, 3,50 gelaufen und kommst in diesen Berg rein und dann dachtest du dir so, meine Fresse, was ist das denn eigentlich? Und da fragt man wirklich nochmal, war das immer schon so? Und ich weiß es nicht, aber hat Spaß gemacht, mal wieder zu Hause auch alte Runden zu laufen, die man halt natürlich früher sehr oft gelaufen ist, wo man natürlich auch viele coole Erinnerungen dann hat. Logischerweise war man da oder war ich da ein paar Jährchen jünger. Man hatte da noch ein bisschen anderen, auch sicherlich Wettkampfschwerpunkt, sage ich jetzt mal. Und das ist dann manchmal so, dass man wie in so eine vergangene Zeit eintaucht, einfach nur indem man eine Runde mal wieder zu Hause läuft.
Also, ich habe ja diese Woche wieder Blödsinn vor. Ich komme jetzt ja drauf, weil du gesagt hast, was ist denn das hier für ein Stich, ja? Ich habe mich ja jetzt noch kurzfristig für einen Wettkampf angemeldet, ne? Am kommenden Sonntag. Ich sage aber jetzt erstmal diese Woche noch nicht wo, weil sonst guckt ihr das nach. Das machen wir nicht.
Erwartungsmanagement
Ja,
erstmal ein bisschen.
erstmal runterfahren, ne? Also jedenfalls, das ist leider beim Triathlon so, ich muss da am Ende laufen, ne? Also das ist so. 10 muss ich da laufen. Und vorher muss ich aber Radfahren und schwimmen, ne? Also das ist leider auch so. So, und dann, sie sind besonders stolz auf ihre Runde, also auf ihre Laufrunde, weil die ist komplett in einem Park. Klingt ja erstmal toll, ja, aber man ahnt es ja schon.
Wie groß ist der Park?
Nicht nur, wie groß ist der Park, sondern wie sind die Untergründe, ja, das weiß man ja nicht so genau. Ja. Was für Schuhe ziehe ich an? Ja, ich bin noch relativ ratlos, ehrlich gesagt. Ich werde wahrscheinlich ein paar mitnehmen und dann halt mal gucken.
Crossbikes.
Crossbikes, sag mal. Ich weiß gar nicht, ob Spikes erlaubt sind beim Triathlon, dann geht's schon los.
Nicht.
Ja. Cross, bestimmt nicht. Der sagt dir, Crossbikes, genau richtig, da, die nimmst du. Im Park immer Crossbikes. Pass auf, das geht schon deshalb nicht, weil, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber am letzten Wochenende, also vor allem am Montag, hat es hier ein bisschen geregnet hin und wieder mal. Ne? Also Starkregen nennt das der Meteorologe. Jedenfalls kam dann eine Info-Mail, ja, und dann sagten sie, ja, unser schöner Laufkurs durch den Park ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, also stark ramponiert war, glaube ich, der Ausdruck. Man hätte jetzt die entsprechenden Stellen markiert. Und dann habe ich gedacht, was heißt hier markiert? Ich habe gedacht, ihr hättet die repariert, nicht markiert. Ja. Und jedenfalls ist da auch eine Steigung mit 5% drin. Das ist mit dem Rad okay. Beim Laufen finde ich das echt scheiße, um das mal ganz klar zu sagen.
Das wird auf jeden Fall wehtun.
Ja, und es ist natürlich 2,5 Kilometer Runde. Das heißt, das kommt nicht nur einmal, sondern es kommt viermal. Und dann mit irgendwelchen weggespülten Wegen, also so hört sich das jetzt erstmal für mich an, ja, dass da irgendwas. Also was soll das sonst sein? Ja, Starkregen verändert den Kurs. Ja, dann wird wohl nicht mehr viel Asche da sein. So, und da stellt sich natürlich schon nicht mehr die Frage nach den Spikes, ja, weil, aber nach den Schuhen natürlich schon. Also ich weiß noch gar nicht, was ich da machen soll, aber ist auch kein Drama. Ja, ich werde mir das angucken am Sonntagmorgen und dann werde ich da ein bisschen im Park rumlaufen. Und es soll 28 Grad werden, ey. Oh Gott, was mache ich nur für einen Blödsinn?
Das wird dann wahrscheinlich vor allem natürlich beim Laufen hinten raus schon spürbar werden. Ne? Also ich nehme an, der Start ist wahrscheinlich trotzdem relativ früh, ne, fürs Schwimmen. Aber
ja, der ist, also es ist ja nicht eine längere Distanz, sondern so eine irgendwie verkappte olympische Distanz. Aber unterm Strich ist es natürlich trotzdem warm, ne? Also, wenn man mal,
wirst du es nicht so merken, wahrscheinlich.
Merke ich jedenfalls fast gar nicht. Das stört mich überhaupt nicht beim Radfahren. Ich schätze mal, dass ich so grob irgendwann gegen 11 zum Laufen komme. Ja, so 11, 11:30, 12. Und das ist dann halt
schon richtig warm.
Ja. Und dann bin ich natürlich schon froh, dass wir im Park sind, weil der Park klingt zumindest nach Bäumen. Oder sind die weggeschwemmt worden? Ich weiß es nicht. Ja, also, so einen Schwachsinn mache ich. Ja. Aber ganz cool.
Ja, ich habe ein paar Leute getroffen aus unserer hier Podcast-Gemeinde und zwar letzten Samstag noch, bevor ich quasi nach Sindelfingen gefahren bin. Und zwar in München, bei den Adidas Runners in München. Sehr cool, mal wieder vor Ort gewesen zu sein. Das ist mir auch dann erstmal wieder bewusst geworden, dass in der Sachen, die man in der Vergangenheit wirklich relativ regelmäßig gemacht hat, dass man zum Beispiel auch mal hier die verschiedenen Adidas Runners Crews hier in den deutschen Städten mal besucht hat. Das ist natürlich Corona-bedingt ist auch einfach wahnsinnig lange ja nicht mehr der Fall gewesen. Und es ist trotzdem schön, in dieser Gemeinde hier vor Ort sozusagen ein paar bekannte Gesichter natürlich noch getroffen zu haben, aber es ist natürlich auch immer schön, neue Gesichter zu treffen. Und vor allem war es schön, dass man vor allem auch bei den neuen Gesichtern relativ schnell mitbekommen hat, als man da zusammen gelaufen ist, dass ja ein nicht unerheblicher Anteil unseren Podcast hört, Ralf. Das ist wirklich, es ist manchmal auch fast ein bisschen erschreckend, muss ich sagen, wo du dann denkst, das gibt's doch gar nicht, so viele Leute können doch den Podcast gar nicht hören. Guckt jetzt auch nicht jede Woche in die Zahlen hier rein, aber offensichtlich hören wirklich sehr viele Leute von euch den Podcast. Und es freut uns natürlich, da spreche ich jetzt einfach mal für uns beide, immer wahnsinnig, wenn wir uns dann auch mit euch so ein bisschen mal vor Ort austauschen können, weil ihr, ich meine, ihr seht uns zwar jetzt auch nicht, wenn ihr den Podcast konsumiert, aber zumindest habt ihr so zu den Stimmen irgendwie auch Gesichter, im weißen Sinne durch Social Media und so weiter. Wir haben da ja leider immer nicht so, das ist ja nicht so gegenseitig sozusagen, wir sehen ja nicht, wer uns dann hört und das ist immer schön, dann auch mit euch natürlich im Real Life in Austausch zu kommen. Das freut uns immer sehr, in diesem Sinne immer anquatschen, Leute, keine falsche Scheu. Wir beißen nicht, wir sind relativ normale Typen, die bisschen Sport machen und vor allem viel labern hier.
Also ich habe immer noch eine Zahnlücke, sieht ein bisschen komisch aus, aber ich beiße auch mit der Zahnlücke nicht. Ich habe das natürlich bei dir auf Social verfolgt. Ich war wirklich beeindruckt von deiner Art und Weise, wie du Lauf-ABC während des Erklärens gemacht hast, ja, in einer sehr eindrücklichen Art und Weise, ja, also das kann auch nicht jeder, ja, also weil viele machen das dann falsch, also oder falsch vor, ja, wenn sie dazu ja, was vor, erklären, dann, ja, und dann drehen sie den Kopf irgendwie oder halten den Körper irgendwie schief oder was auch immer, ne, das sah richtig cool aus, ne, aber du hast in einigen Fotos vor allen Dingen sehr streng gewirkt.
Ich habe natürlich die Leute gedrillt, ist ja klar. Sagen, ne?
Du warst schon so ein bisschen streng, ne, oder?
Für jeden, der die Übung falsch gemacht hat, erstmal 10 Liegestütze. Nein, Quatsch. Nein, da muss der Schein getäuscht haben, hoffe ich zumindest. Ich glaube, das war insgesamt eine relativ launige, kurzweilige Veranstaltung. Übrigens auch ein zweitägiges Event gewesen. Und ja, auch auf diesem Wege nochmal ein Shoutout grundsätzlich mal für die Leute, die bei der Challenge mitgemacht haben. Wobei, Challenge kann man nicht sagen, eher eine Kampagne, die das nicht mitbekommen hatten. Bei Run for the Oceans ist es ja so, dass Parley for the Oceans, das ist eine NGO, wie man heute neudeutsch sagt, also eine gemeinnützige Organisation, die sich darum kümmert, die Weltmeere und die Strände von Plastikmüll zu befreien, zumindest zu versuchen zu befreien. Ich glaube, das ist auch aktuell immer noch echt ein Kampf gegen Windmühlen und die werden dabei von Adidas unterstützt, natürlich auch monetär und beispielsweise gibt es halt jedes Jahr dieses Run for the Oceans, diese Kampagne, wo quasi mittels Adidas Brandtastic, also mittels der App getrackt wird, wie viele Leute, früher waren es Kilometer gelaufen sind, heute hat man das ein bisschen, finde ich aber ganz cool, erweitert auf sportliche Aktivitäten. Also das muss jetzt nicht laufen sein, das könnte jetzt auch Tennis sein, wenn du das trackst oder so. Und pro 10 Minuten wird dann quasi das Äquivalent einer Plastikflasche gewichtstechnisch entfernt. Und ich glaube, das Ziel war 250.000 Kilogramm, glaube ich. Und ich glaube, das müsste auf jeden Fall zeitlich geschafft worden sein. Also das war schon relativ schnell krass, dass da halt auch echt Millionen Menschen sich daran beteiligt haben.
Und ihr habt einen Long Run gemacht am zweiten Tag, oder?
Am zweiten Tag weiß ich nicht. Ich war leider nur samstags in München. Okay. Sonntags war ich ja dann schon bei mir zu Hause. Da habe ich dann tatsächlich mit meinem normalen Account das getrackt. Aber Samstag hatten wir, ich glaube, ich bin 10 Kilometer mitgelaufen. Wir haben das ein bisschen gesplittet sozusagen. Also wer laufen will, durfte natürlich auch durchgehend laufen. Es gab auch einen Typen, krass, falls du auch hier zuhörst, größter Respekt. Der kam dann später, als wir dann irgendwas zusammen da auch gegessen haben und meinte, er ist 30 Kilometer gelaufen. Und das war eine 700 Meter Runde. Also dafür fette Props auf jeden Fall.
Absolut.
Und wir haben aber natürlich parallel auch Angebote gemacht für die Leute, die interessiert waren oder gesagt haben, ich komme Sonntag eh nochmal zum Mitlaufen, dass man halt auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Lauf-ABC anbietet, den Leuten ein paar Sachen zu zeigen. Wir haben so ein bisschen eine Mobility-Session auch gemacht und dann war das so ein bisschen gesplittet. Aber es gab auch Leute, die durchgelaufen sind und das war schon Hut ab.
So, bevor ich jetzt vom größten deutschen Laufevent erzähle, ja, du kannst schon mal nachdenken, was das überhaupt ist, ja, wollen wir euch schon mal unseren ersten Partner näher bringen, ja, Endurance und yes. Coach, zusammengesetzt Enduco, eine App, mit der ihr euch neue Ziele setzen könnt und wo ihr vor allen Dingen individualisiert und mit entsprechenden Rückmeldungen euch systematischer auf euer Training vorbereiten und in euer Training geben könnt.
Genau, so schaut's aus. Und Enduco ist jetzt bei uns schon das dritte Mal im Podcast hier mit dabei als Supporter, als Partner. Wir haben von einigen von euch schon auf verschiedenen Wegen Feedback bekommen, dass ihr euch die App runtergeladen habt und soweit auch begeistert wart. Wir wissen natürlich, dass nicht jeder von euch zu Hause jetzt irgendwie Mitglied in einem Laufverein ist oder sagen wir mal einen Personal Trainer sich leisten kann oder möchte. Und für diejenigen, die eben sagen, ich möchte aber trotzdem mein Training ein bisschen mehr strukturieren, ein bisschen mehr auch so ausrichten, dass ich das meiste aus meinem Training rausbekomme. Dafür ist Enduco, glaube ich, die richtige App, weil ihr quasi, also die App mitlernt. Ne? Das ist ein KI-basiertes Training sozusagen, also mit dem, was ihr der App gebt, sowohl an Trainingsinput, ihr könnt das easy mit eurem, was auch immer, mit eurer Polar Flow App oder mit Strava verbinden und dann fragt euch die App natürlich auch immer wieder ab, wie fühlt ihr euch heute? Fühlt ihr euch regeneriert? War das Training hart? Wenn ihr die App sagt, beispielsweise, weil ihr einen stressigen Bürojob habt, heute fühlt ihr euch jetzt nicht unbedingt in der Lage für ein Tempotraining, dann plant das die App dementsprechend um. Das Ganze gibt es in einer kostenlosen Version. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, da so ein Upgrade dazu zu buchen, das heißt dann Enduco Pro. Würde euch einfach mal ans Herz legen, euch das in eurem App Store anzuschauen, also einfach Enduco App anschauen oder einfach dem Link folgen, den wir natürlich auch hier in die Shownotes mit reinschreiben. Das Ganze findet ihr unter www.enduko.app/bestzeit-podcast oder einfach in eurem App Store, egal ob Android oder Apple, Enduko App eingeben.
So, Philipp, jetzt. Was ist die größte deutsche Laufveranstaltung?
Ich war kurz
weißt
davor.
Weißt du es oder ahnst du?
Das Problem ist immer so Multitasking-Sachen zu machen. Weißt du, einerseits eine Werbung einzusprechen, dann noch zu überlegen, wie der Link heißt und noch gleichzeitig zu überlegen, weil man sich ja natürlich nicht die Blöße geben möchte, das nicht zu wissen. Da habe ich ja schon ab und zu mal irgendwie auch gefailt, muss ich sagen. Deshalb war ich da.
Ich wusste es auch ganz lange nicht.
War das nicht einfach? Aber ich glaube, ich weiß es, Ralf. Und zwar habe ich mal irgendwo gehört. Vielleicht hat es mir sogar unser gemeinsamer Bekannter Just Wiebelhaus mal gesagt. Es ist, glaube ich, der JP Morgan Chase in Frankfurt, also der Firmenlauf, ist ein Firmenlauf-Event, meine ich, in Frankfurt. Jetzt nagelt mich aber bitte nicht fest, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen da sind. Das würde ich jetzt aus dem Stegreif wahrscheinlich nicht mehr hinbringen, aber wenn du sagst, das größte Event, muss es ja mehr als Berlin sein und Berlin ist ja normal so 45.000, glaube ich.
Also du bist auf dem richtigen Weg auf jeden Fall, ja. Gestern Abend, das ist immer im Juni an einem Mittwochabend, ja. Also Corporate Run, das heißt, es sind halt Firmengruppen, die sich da zusammentun und da entsprechend laufen. Das ist halt eine Mischung aus Aktivierung von Mitarbeitern zum Laufen, ja, und Incentives, internationale Kontakte knüpfen und. Es gibt nämlich auch ein World Final, ja, und der jeweilige Sieger der entsprechenden lokalen Läufe qualifiziert sich dann fürs World Final. Das ist allerdings auch nicht immer an einem Ort, sondern das rotiert ein bisschen. Und bevor ich nach Frankfurt gekommen bin, wusste ich das nicht. Ich kannte weder den Lauf, noch wusste ich, dass das groß ist. Ja, und es ist nicht nur groß, sondern es ist sehr groß. Gestern waren etwas andere Voraussetzungen, weil ihr habt das vielleicht noch ganz grob in Erinnerung. Ja, diese Pandemie, die übrigens noch nicht vorbei ist, ja, hat die letzten beiden Jahre dazu geführt, dass das nicht stattfinden konnte. Und gestern Abend war praktisch Relaunch, also ne, Wiedererweckung des JP Morgan Chase. Und gestern waren es natürlich jetzt nicht ganz so viele, es waren 25.000, aber eben auch nur in dem Bereich zugelassen. Die haben gesagt, also wenn es darüber hinausgeht, maximal 30.000, aber sie waren gestern bei 25.000. Tatsächlich aber sind das halt sonst Größenordnungen von über 70.000 Läuferinnen und Läufern. Ja, davon reden wir, dass dann halt einfach mal mitten in der Stadt, und das ist wirklich mitten in der Stadt, ja, 70.000 Läuferinnen und Läufer sich aufstellen und dann ist es so eine Runde, die ist etwas über 5 Kilometer lang, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine große Nummer. Also von der Distanz her, aber natürlich von der Veranstaltung her schon imposant, ja. Weil dann stehen die da und dann geht's irgendwie so zwischen 7:15, 8 irgendwie geht's immer los. Und bis die letzten loslaufen, da sind die vorne schon geduscht und haben gegessen und hast du nicht gesehen, ja, weil die laufen natürlich vorne relativ flott und hinten die letzten bei 70.000, die starten dann erst über eine Stunde später.
Das,
ja, weil das ist halt einfach von der Masse her, ja, das ist einfach Fläche, die du ja einnimmst, um eine Startaufstellung alleine zu haben.
Sich.
Ja. Ja, aber gestern 25.000 war natürlich auch cool. Leider hat's den ganzen Abend so leise vor sich hin geregnet. Ja, du kennst Läuferinnen und Läufer, wenn es dann mal losgeht, dann ist das ja auch egal. Ne?
Also sobald man läuft, ist es dann eigentlich egal.
Nur vorher ist blöd, ja, und eigentlich ist das nachher auch eine sehr schöne Atmosphäre in der Stadt, weil dann haben die Firmen dann so kleine Zelte überall aufgebaut, so kleine Caterings und so, ne? Weil, wie ich gesagt habe, so Incentive-Geschichten. Und das ist dann eigentlich ein schöner Sommerabend in der Stadt. Ja, ist ja jetzt auch sehr lange hell. Das heißt, da kann man dann eben auch entsprechend länger sein. Ja, und ich habe tatsächlich den Just halt gestern getroffen. Ne? Ja, wir überlegen ja auch noch mal in der Zukunft irgendwas Verrücktes mit dem zusammen zu machen. Der hat immer sehr, sehr coole Ideen. Trifft auf verrückte Ideen von uns und dann
beruht auf Gegenseitigkeit sozusagen.
Genau, ja. Ja, aber das ist halt schon eine Veranstaltung, muss man überlegen. Also ich kannte die nicht, bevor ich nach Frankfurt gekommen bin, ja, weil das natürlich keine leistungssportliche Veranstaltung in erster Linie ist. Ja, also gestern zum Beispiel war es halt auch so, der schnellste Mann war, glaube ich, irgendwas so knapp unter 17 Minuten und die schnellste Frau etwas unter 19 Minuten. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist gehobenes Breitensportniveau. Ja, aber da ist natürlich auch schon richtig, richtig schnell gelaufen worden. Vor ein paar Jahren, ich glaube vor 6 Jahren war es, hat nämlich der Jost mit seiner Truppe vom Laufladen die Firmenwertung gewonnen. Also da musst du dann auch hart kämpfen teilweise, ja. Sie waren eine Sekunde vor der Gruppe der Commerzbank. Eine Sekunde.
Okay, krass.
Ja, ja. Und ich glaube, es kommen immer 4 Läufer in die Wertung. Das heißt, du bist dann eben auch schon bei einer halbmarathonähnlichen Zeit einfach, ja. Und dann eine Sekunde, das ist nicht so viel, ja. Nee. Damals aber waren der Kollege Florian Neuschwander, ja, immer noch Halter der Rekordmarke. Nee, nicht da auf der Strecke, sondern in unserem Podcast. Ja. Fast 13.000 Abrufe haben wir für die Folge. Und ein gewisser Aaron Bienefeld.
Ah. Ja,
den kennst du ja
sehr erfolgreichen, auch gut. Sehr erfolgreiche NCAA-Sets gehabt. Also ich glaube, 8. Platz, wenn ich das richtig gesehen habe. Und auch nochmal im Finale nochmal 28.19 gerannt. Ist aber diese Saison schon schneller gelaufen. Also der wäre sicherlich auch mal noch ein Gast, der für uns, glaube ich, spannend ist. Einfach um so ein bisschen nochmal einen Einblick in diese College-Szene zu bekommen, ja.
Ja, absolut. Also jedenfalls, die sind dann da mitgelaufen. Also die haben tatsächlich auch in dem Laden gearbeitet. Ja, der Flo ja sowieso, bevor er nach Insel gezogen ist, hat er da in Frankfurt in dem Laden gearbeitet und Aaron auch. Und die haben sich dann tatsächlich qualifiziert für das World Final. Ja, und das war richtig geil. Das war eine richtig geile Reise.
Das geht, wo ist das denn? In auf jeden Fall in den USA? Ich überlege.
Nee, das rotiert.
Ah, okay.
Das rotiert.
Okay, okay.
Ne? Und wo war das World Final ein Jahr später?
In Rio.
Nee. Oder sogar im selben Jahr.
Ich habe keine Ahnung.
Es war in Frankfurt.
Ach, oh Gott. Ich dachte, es ist irgendwas komplett Exotisches und um die halbe Erde. Aber.
Ja, also tatsächlich, ich glaube, in den Anfängen war das ganz oft in New York. Dann hat das natürlich auch einen sehr, sehr hohen Reiz. Ne? Und da wurde dann da auch richtig geknüppelt. Weil wenn du dann sowas hast als Perspektive, klar, dass du sagst, du reist dann da mit einer Gruppe aus deiner Company zu so einem Event dann hin, das ist natürlich dann schon ein sehr, sehr hoher Reiz, ja. Nee, das war tatsächlich in Frankfurt dann, das World Final, aber der Jost ist ja ein feiner Mann, der hat die Jungs dann zu einem kleinen Laufwochenende nach London eingeladen.
Oh, das ist
ja
auch
also
cool.
An die Ursprünge von Flo's Karriere, ja, wie er ja bei uns hier dargelegt hat,
eine
Zeit lang da gelebt und für einen britischen Verein auch gestartet. Ne? Also, ja, JP Morgan Chase, falls euch mal einer fragt, ja, ist die größte Laufveranstaltung in Deutschland normalerweise. Also dieses Jahr noch nicht, weil die 25.000 waren, glaube ich, schon beim Halbmarathon in Berlin.
Ne? Ja, müsste mehr gewesen sein, meine ich. Ich glaube, da waren es um die 30, glaube ich.
Ja. Weißt du, die größte Laufveranstaltung in Italien? So, jetzt wollen wir mal gucken.
Rom-Ostia-Halbmarathon.
Ja,
weiß ich nicht.
Stramilano.
Ah, okay, krass.
Also auch eine Halbmarathon-Veranstaltung in Milano, also in Mailand, ja. Auch sowas um die 50.000 Läuferinnen und Läufer.
Krass, das ist echt brutal,
Das ist, das sind so Nummern, ja. Es gibt auch in Australien so eine riesige Laufveranstaltung. Ich hätte jetzt fast gesagt Sydney Hobart, aber das ist das
Gold Coast,
das Segelrennen.
Der Gold Coast Marathon oder?
Nee, das ist auch ein kürzerer Lauf.
Ah, ja.
Ich meine irgendwas so um die 15 Kilometer, aber das muss ich nochmal nachschauen. Ja. Das geht halt irgendwie in Sydney von einem Hafen zum nächsten Hafen. Mhm. Ja, auch eine Riesenveranstaltung. Das sind halt nicht so Dinge, die in der großen Leichtathletik oder in der großen Newswelt so aufschlagen, weil es halt so spezielle Geschichten sind.
Ja.
Ja, das sind halt so Läufe, die so einen lokalen Touch oder so einen regionalen
und
Touch
History
haben.
History wahrscheinlich auch dort vor Ort.
Ja, und irgendeine coole Geschichte dahinter haben, aber die eben jetzt darüber hinaus dann nur in entsprechenden Communities und Gemeinden bekannt sind. Ja, aber was wussten wir von, wo war Marina nochmal? Gott. Du hast auch schon wieder vergessen, ne?
Trailrunning. Sagen wir Trailrunning.
Ja, Trailrunning. Ja,
ich weiß, was du meinst.
Das kann doch nicht unser Ernst sein, dass wir so einen Alzheimer haben, dass wir das schon wieder vergessen haben.
Zu unserer Verteidigung muss man sagen, wir sind natürlich mit unserem wöchentlichen Format auch so getaktet, dass das nicht immer so einfach ist. Es waren natürlich die Barclay-Marathons, wussten wir doch, klar. Wir haben auf die Stimmen aus dem Off gewartet. Natürlich waren es die Barclay-Marathons. Es ist halt auch bei uns, bei dem Pensum, was wir haben, ganz ehrlich, Ralf, manchmal denke ich mir auch, wir müssten einfach mal unsere eigenen Folgen nochmal nachhören, weil so viel Input, was wir jede Woche auch haben, also sowohl in der Vorbereitung einer Sendung, als auch dann natürlich in einer Sendung, wo wir ja auch nie genau wissen, was passiert da, aber wie ist unser Gast im besten Falle, wie kommunikativ oder was für Stories erfährst du da, das ist auch echt immer, glaube ich, gar nicht so einfach, alles zu verarbeiten, beziehungsweise auch zu behalten, zu speichern, ne? Insofern sei es uns verziehen, wenn wir manchmal auf eigene Folgen nicht immer sofort die Antwort wissen, auch wenn wir die Barclay-Marathons eigentlich doch wirklich, finde ich, ganz gut mit Marina, wie soll ich sagen, thematisiert haben. Wir haben dann sehr, sehr guten Einblick bekommen.
Gut, hör mal, dann würde ich sagen,
gehen wir rüber zu unserem Gast des heutigen, der heutigen Podcast-Ausgabe. Freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, vielleicht noch drei Worte zu der Eva. Stammt eigentlich aus Hessen, ist jetzt bei einer berühmten Trainerin, bei Isabel Baumann in Tübingen, weil sie dort studiert, was und wie sie das alles verpackt, erzählen wir euch gleich. Und ist vor allen Dingen in dieser Saison, ja, wie soll man sagen, also wirklich
in neue Sphären durchgestartet.
Raketenhaft aufgestiegen, ja, um mal eine dieser ganz schlimmen Formulierungen aus dem Sportjournalismus zu quälen. Also hat jedenfalls wirklich Aufmerksamkeit erregt durch sehr gute Leistungen, sowohl bei der DM über 10.000 Meter, aber auch beim Europacup, den sie dann im Team gemeinsam mit Katar Steinruck, Alina Reh, jetzt überlege ich gerade, Dominika Meyer war dabei.
Es war noch eine Läuferin. Ja, ich glaube, sie waren aber zu fünft, wenn mich nicht alles täuscht, aber.
Genau, aber das haben die dann halt gewonnen in der Teamwertung. Und das ist natürlich für eine junge Athletin schon ein richtiges Brett, ja. Also wirklich eine fantastische Reihe, die sie jetzt hingelegt hat. Und sie hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gute Chancen, auch eventuell bei den Europameisterschaften in München zu starten. Ja, klar, deutsche Meisterschaften kommen noch, Nominierung kommt noch und so weiter. Aber da haben wir gesagt, okay, fragen wir sie einfach mal. Ja, und wie das unsere Art ist, ja, wochenlange Vorbereitungen auf so ein Event. Also wir haben sie ganz kurzfristig gefragt und sie hatte ganz kurzfristig für uns Zeit. Ja. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen, Eva Dieterich.
Und schon ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank, liebe Eva, dass du dir sehr spontan Zeit genommen hast für uns. Das ist tatsächlich so ein bisschen unser Ding. Ne? Wir fragen immer sehr spontan Leute an, ob sie gefühlt morgen dann Zeit haben für einen Podcast. Und wie wir gerade im Vorgespräch schon gehört haben, ist das für dich sozusagen Premiere, jetzt mal in einem Podcast-Format zu Gast zu sein? Wir haben schon gesagt, das ist halb so wild. Das ist eigentlich wie wenn wir drei uns unterhalten, nur dass halt ein paar mehr Leute vielleicht zuhören am Ende. Aber wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast. Hast du denn heute schon trainiert?
Ich war tatsächlich heute Morgen Aquajoggen und jetzt danach mache ich gleich noch einen Dauerlauf.
Okay.
Aquajoggen. Die Lieblingsveranstaltung aller Läufer und die Lieblingsveranstaltung von Philipp P. aus R.
Absolut. Ich habe schon so viel Kacheln gezählt in meinem Leben. Also ich muss man fairerweise einordnen. Aquajoggen hat absolut seine Berechtigung in Form von alternativem Training oder viele nutzen das natürlich auch, um vielleicht eine kompensatorische Einheit damit auch zu ersetzen, dass man halt nicht draußen läuft. Aber ich bin mir sicher, die Eva wird uns jetzt gleich erzählen, warum sie es macht. Ich hoffe natürlich, nur aus Regenerationsmaßnahmen, nicht weil es nötig ist sozusagen, aber es ist ein interessanter Ansatz und ich bin schon gespannt, wie regelmäßig das bei dir im Trainingsplan vorkommt.
Also ich mache es momentan einmal wöchentlich, aber wirklich nur als Regeneration. Aber irgendwie, ich finde es inzwischen auch gar nicht mehr so schlimm. Also wir machen es immer so mit ein paar anderen Mädels aus der Trainingsgruppe zusammen, kann man sich immer gut unterhalten. Also inzwischen macht es mir eigentlich tatsächlich Spaß.
Ja, also bevor wir da noch tiefer in dein Training und so einsteigen, weil das ja schon also spannend ist, weil du dich ja enorm verbessert hast, jetzt schon in der ja noch ziemlich jungen Saison. Nimm uns erstmal mit, was so die großen Veränderungen waren. Klar, wir haben das schon kurz angesprochen, du stammst ja eigentlich aus Kassel. Warst da ja mit Wilfried, der ja leider viel zu früh und im letzten Jahr verstorben ist, den wir beide schon sehr lange und sehr gut gekannt haben, in deinen Anfangszeiten unterwegs. Hast aber in der Zeit halt auch schon in Tübingen studiert oder wie kam dann die Verbindung?
Genau, ja. Also ich bin tatsächlich 2017 schon nach Tübingen gezogen zum Studium, habe dann aber eigentlich ein paar Jahre erstmal gar keinen Sport gemacht. Und dann 2020 so wieder angefangen. Und derzeit war ich halt viel daheim in Kassel während der Corona-Zeit und habe dabei auch viel trainiert. Und genau dann, letztes Jahr, als er dann verstorben ist, habe ich dann halt in die Trainingsgruppe von Isabel Baumann in Tübingen hier gewechselt.
Gar keinen Sport mehr gemacht? Was war denn da los?
Nee. Also ich habe kurz vom Abi falsches Drüsenfieber bekommen.
Okay.
Und das hat sich halt leider wirklich ewig hingezogen bei mir. Dadurch kam das halt und wie gesagt, dann bin ich nach Tübingen gezogen und dann stand das Studium irgendwie erstmal im Vordergrund. Also ich habe angefangen, Jura zu studieren, was halt auch einfach extrem zeitaufwendig war, die ersten Semester. Und ja, dann hat es irgendwie mit dem Leistungssport einfach nicht mehr so reingepasst.
Also wenn ich richtig informiert bin, Tübingen ist bei mir daheim quasi um die Ecke als gebürtiger Sindelfinger. Weiß nicht, ob du in der Tübinger Trainingsgruppe auch im Winter wahrscheinlich auch ab und zu mal im Glasblast trainierst, könnte ich mir zumindest vorstellen. Jura ja. An sich ja schon nicht unanspruchsvoll, aber tatsächlich in Tübingen soll das ja, glaube ich, eine recht ausgewählte Jura-Uni sein, habe ich mal irgendwo zu Abi-Zeiten damals noch gehört. Insofern glaube ich auf jeden Fall, dass das Pensum da nicht ganz ohne ist und das mit Sport noch unter einen Hut zu bringen, sicherlich nicht ganz einfach. Man muss ja sagen, ich habe das ja öfter schon mal hier gestreift in dem Thema und wir hoffen vielleicht auch, dass wir Isabel mal noch für den Podcast hier begeistern können. Ralf meinte, sie ist jetzt nicht so gerne in so Formaten, aber wir kennen sie ja beide schon sehr lang und sehr gut. Wie gesagt, ich bin im Schwäbischen groß geworden, weiß gar nicht, wie lange ich Isabel schon kenne, gefühlt ewig. Die Trainingsgruppe ist ja durchaus beachtlich, kann man sagen. Ne? Ich meine, du darfst gerne die Aufzählung von mir noch ergänzen, aber also spontan fällt mir natürlich direkt mal Hannah Klein ein, die ja auch hier bei uns schon im Podcast war. Genau. Maximilian Thorwirth gehört dazu und viele, die ich jetzt wahrscheinlich auch noch gar nicht, vielleicht gar nicht weiß oder jetzt auch vergessen habe. Das macht sicherlich eine Menge aus, zumindest aus meiner Erfahrung in der Vergangenheit. Trainingsgruppen sind schon ein wesentlicher Standortvorteil, glaube ich auch.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das war auch ein Grund, dass ich mich dann entschieden habe, da zu trainieren. Und klar, so Hanna und Max sind jetzt so wahrscheinlich die beiden bekanntesten, aber es sind halt einfach viele Jungs dabei, die so mein Tempo laufen, also ein bisschen ambitionierte Hobbyläufer, was halt echt cool ist, da so eine große Gruppe zu haben und immer wenigstens mittrainieren.
Sag mal, und Jackie hat ja im Prinzip eigentlich ihre eigene Profikarriere beendet, hat aber jetzt ja, sagen wir mal, eine zweite Karriere jetzt auch international ausgebaut, nämlich als Tempomacherin. Trainiert die dann auch noch regelmäßig mit oder macht die ein bisschen ihren eigenen Stil? Weil das ja doch eine andere Herausforderung ist, als wenn man sagt, okay, ich will jetzt an Punkt X, Strecke X halt im Maximaltempo laufen.
Nee, das nicht. Also Jackie trainiert selber und trainiert auch die Sprintergruppe hier bei uns in Tübingen. Und wir haben eigentlich immer zur gleichen Zeit Training. Deswegen sieht man sich schon. Manchmal überschneidet es sogar sich, dass wir mit den Sprintern irgendwie Trainingsprogramme zusammen machen. Also da sieht man sich auf jeden Fall schon. Es ist nicht so, dass sie irgendwo alleine rumläuft.
Sag mal, und dann nimm uns mal mit in deine Trainingsroutinen, ja, weil... Klar, wenn eine junge Läuferin sich verbessert, ist ja das eine. Ja, wenn sie dann den Europacup gewinnt, sich sofort für die Europameisterschaften qualifiziert, dann ist das ja schon mal ein anderer Sprung. Oder führst du das schon darauf zurück, dass du im Prinzip das schon angelegt war in jüngeren Jahren, nur eben durch die Unterbrechung, die du ja eben schon geschildert hast, jetzt ein bisschen später zutage tritt, also sichtbar wird für die Leichtathletik und laufinteressierte Welt?
Also erstmal für die EM qualifiziert bin ich leider noch nicht.
Nee, qualifiziert nicht, aber du hast die Norm gelaufen, ne?
Nee, auch noch nicht.
Was?
Knapp dran vorbei. Ja, 5 Sekunden war ich drüber.
Also, aber die Schlagzeile hieß Norm gelaufen.
Nee, leider nicht.
Siehste, wir wieder mit unserem Halbwissen, ey.
Philipp, da, ja, guck mal einmal nicht in die Nominierungsrichtlinie, sondern glaub den Leuten, die Überschriften schreiben. Und dann sieht man mal, dass das mit den Überschriften so eine Sache ist hier. Okay, also 5 Sekunden ist quasi fehlen sozusagen noch.
Genau.
Ist natürlich jetzt so, weil ich überlege gerade mal kurz, gefühlt, so für 10.000 Meter gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Optionen. Mir fällt spontan eine ein, wobei, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, über 2 Formalitäten. Formalität Nummer 1, ob es noch erlaubt ist, dass Frauen quasi in gemischten Rennen Normen noch laufen dürfen. Das war zu meiner Zeit, als ich auf der Bahn
ich
noch
aktiv
war, war
das tatsächlich nicht, ne?
Naja, genau, das haben sie mal reformiert, glaube ich. Und dann ist die andere Option für ein Rennen ist, glaube ich, aber noch nächste Woche, Mittwoch in Berlin wird es auf jeden Fall, glaube ich, 10.000 in diesem Mittsommer Sportfest geben. Ich weiß allerdings jetzt natürlich nicht, ob es dann reines Frauenrennen geben wird. Insofern nimm uns mit, vielleicht, wenn du es teilen möchtest, in deine Wettkampfplanung der nächsten Wochen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich meine, alle wissen, die wahrscheinlich zuhören, wir haben oft genug über die Europameisterschaften gesprochen hier. Das Ganze beginnt am 15. August. Nominierungszeitraum ja. Ende weiß ich nicht genau, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass die deutschen Meisterschaften das schon besiegeln, weil die sind ja jetzt ja schon bald. Da ist ja noch relativ viel Zeit bis August hin. Gibt es da noch eine Chance für dich?
Also nee, wir haben uns jetzt tatsächlich auch entschieden, nicht nochmal eine 10.000 zu laufen, weil das einfach zu viel wäre nach den Deutschen dann dem Europacup. Und ja, ist die Frage halt auch echt, ob es nochmal so ein gutes Rennen geben würde, wo es realistisch wäre, das zu laufen. Aber es gibt ja auch dieses Ranking-System und da stehe ich eigentlich momentan relativ gut. Deswegen hoffen wir jetzt einfach, dass ich da drüber reinkomme. Und so für die nächste Zeit, also ich fliege nächste Woche nach Kopenhagen, laufe dann eine 3.000.
Cool.
Und dann ja auf jeden Fall Deutsch in Berlin halt die 5.000, vielleicht nochmal irgendwo anders eine 5.000, wenn sich das ergibt. Und dann schauen wir halt weiter, wie es mit dem Ranking aussieht, ob wir dann halt mit München planen oder nicht.
Das wäre aber schon eine ziemlich große Nummer, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es würde auch echt, also war auf jeden Fall jetzt nicht der Plan am Anfang des Jahres, am Anfang der Saison. Also es wäre schon ziemlich krass, wenn das irgendwie funktionieren würde noch.
Dann nimm uns doch mal mit zum Europacup. Klar, Europacup hat immer schon so ein bisschen einen speziellen Charakter. Ganz oft sind da schon sehr gute deutsche Resultate zustande gekommen, wo auch vielleicht der ein oder andere gar nicht mit gerechnet hätte vorher. Wie seid ihr da hingefahren? Habt ihr euch vorher sowas ausgerechnet, dass ihr da also so gut dastehen könnt? Klar, Katharina Steinruck hatte ja in dieser Saison schon sehr, sehr gute Resultate, persönliche Bestleistungen ohne Ende. Alina war ja im Prinzip nicht ganz klar nach der langen Corona-bedingten Auszeit, die sie hatte, oder ja auch die Nachwirkungen der Impfung war das, glaube ich, bei ihr auch, ne? Also, genau. Wie seid ihr da hin? Was habt ihr euch vorgenommen und wie lief das dann da?
Also, dass wir als Team ganz gut abschneiden können, war uns eigentlich schon vorher klar. Also, wir haben es jetzt, glaube ich, nicht wirklich genau durchgerechnet, was wir laufen müssen, um da zu gewinnen. Das war jetzt auch nicht irgendwie unbedingt was, worüber wir vorher gesprochen haben. Das war auf jeden Fall richtig cool, dass es mit der Mannschaft dann geklappt hat, da Gold zu holen. An sich sonst für mich persönlich war schon so ein bisschen das Ziel, die EM-Norm zu laufen natürlich. Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir das jetzt irgendwie nicht so verkrampft als einziges Ziel nehmen, sondern einfach versuchen, mal in so einem internationalen Feld ein bisschen sich zurechtzufinden und einfach nochmal eine gute Zeit zu laufen und ein bisschen die Zeit aus Blitzhausen davor zu bestätigen. Ja, das hat ja im Endeffekt auch gut funktioniert. Aber wenn ich mir am Anfang erstmal schon ziemlich unzufrieden war, dass er diese 50 Sekunden zu langsam war, weil es hat wirklich so gefühlt nichts auf 10 Kilometer. Aber inzwischen bin ich eigentlich auch echt glücklich über das Rennen.
Da muss man jetzt ja vielleicht auch dazu sagen, wenn ich mir hier gerade mal parallel nochmal dein 10.000-Meter-Ergebnis von den deutschen Meisterschaften letztes Jahr angeschaut habe, da muss man ja sagen, du hast dir ja schon von den deutschen Meisterschaften im letzten Jahr auf der Bahn 10.000 Meter zu diesem Jahr um eine Minute gesteigert und dich dann jetzt beim Europacup quasi wenige Wochen nach den deutschen Meisterschaften in Blitzhausen nochmal um 15 Sekunden, meine ich, verbessern.
Genau, ja.
Das ist ja ein Riesensprung. Das muss man für die Leute zu Hause nochmal kurz einordnen. Also so eine Minute 15 sich zu verbessern in einem Jahr über 10.000 Meter in der Welt, wo wir sind, das ist richtig viel. Gibt's da, würdest du sagen, jetzt bestimmte Punkte in den letzten, wegen mir, 6, 7, 8 oder sogar 12 Monaten, die wichtig waren, dass dieser Sprung geklappt hat? Oder woran machst du das fest? Weil das ist jetzt schon auf jeden Fall ein wirklich beeindruckender Sprung. Wenn ich es so richtig gesehen habe, bist du ja beispielsweise letztes Jahr auch über 5.000. Zumindest in Karlsruhe, ich meine 16.07 gelaufen. Das ist ja im Prinzip jetzt genau, sozusagen deine Durchgangszeit. Das musst du mir jetzt ergehen lassen für die doppelt so lange Distanz. Das ist ja einfach mal ein Brett. Erklär uns mal oder den Leuten zu Hause, was hast du den Umfang so krass erhöhen können oder was die Trainingskonstanz, woran würdest du es festmachen? So?
Ja, verschiedene Punkte. Wie gesagt, ich hatte ja mehrere Jahre Pause gemacht und dann 2020 erst wieder angefangen. Das heißt, ich habe knappes Jahr erst trainiert gehabt für die letzte Saison. Und es ist auf jeden Fall, ich denke, hauptsächlich dadurch, dass ich halt jetzt wirklich mal seitdem konstant durchtrainiert habe. Da ist auch einfach das Training doch deutlich strukturierter geworden und zielorientierter, seit ich jetzt in der Tübinger Trainingsgruppe bin. Und davor habe ich halt auch echt viel alleine trainiert, was mir aber irgendwann echt schwer gefallen ist von der Motivation her. Und ja, das ist einfach vieles jetzt einfacher geworden und ein bisschen professioneller vom Training her.
Du sagst alleine trainiert. Also Kassel ist ja, wenn wir mal auf die Lauf, sagen wir mal, Hochburgen in Deutschland schauen, schon ein Verein, der ja immer wieder sehr, sehr gute Läufer hat und auch relativ viele gute Läufer hat, aber natürlich nicht so im Hochleistungsbahnbereich unbedingt. Ne? Also wo hast du dich da einsortiert und wie bist du da überhaupt zu gekommen zum Laufen?
Wir haben schon ein paar Jungs, die auf der Bahn aktiv sind, aber irgendwie war halt jetzt niemand so in meinem Bereich wirklich dabei. Deswegen habe ich da halt dann doch relativ viel alleine gemacht.
Und grundsätzlich zum Laufen, wie war das in Kassel?
Also grundsätzlich zum Laufen bin ich schon als Kind gekommen. Also das hat sich im Grundschulalter mit 8, 9 Jahren oder so. Also auch da hat irgendwie das erste Mal bei uns der Kassel-Marathon stattgefunden, den auch Aufi damals organisiert hat. Und da gab es halt vor dem Marathonrennen so einen Kindermarathon. Da hatten meine Eltern meinen Bruder angemeldet, also meinen größeren Bruder, und ich war aber leider irgendwie noch ein Jahr zu jung. Meine Eltern haben mir verboten, da mitzulaufen, und dann musste ich zum Zuschauen kommen. Das hat mich aber irgendwie so begeistert, die anderen da laufen zu sehen. Dann war ich erstmal super beleidigt, dass meine Eltern mich nicht haben mitmachen lassen. Und dann haben sie halt irgendwie geguckt, dass ich meine Möglichkeit woanders laufen. Dann sind wir irgendwie, ich glaube, die Woche da drauf schauen, zu irgendeinem Stadtlauf gefahren, wo ich dann Kilometer gerannt bin, und es hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich es halt einfach mal weitergemacht. Aber tatsächlich eigentlich bis ich 16 oder 17 war, halt so total hobbymäßig. Also bin 2, 3 Mal irgendwie die Woche ein bisschen laufen gegangen, aber habe jetzt nicht wirklich Wettkämpfe gemacht. Sondern einfach nur so, weil ich Spaß an der Bewegung irgendwie hatte.
Dann ist jetzt ja die spannende Frage, wann hast du gemerkt, dass du, sage ich jetzt mal, mehr kannst als andere? Also dass da offensichtlich ein gewisses Talent vorhanden ist. Das ist ja so eine Entdeckung, die ja, glaube ich, jeder irgendwann macht. Also das ging mir jetzt auch nicht so anders. Bei mir war das auch von der Story her relativ ähnlich. Also auch mit Stadtläufen mal angefangen, wo man so als Kind irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Kilometer oder sowas gerannt ist, und dann kriegst du ja irgendwann mal, keine Ahnung, die erste Medaille oder stehst das erste Mal auf irgendeinem Treppchen und denkst auf einmal, okay, krass, also Laufen macht Spaß, und offensichtlich ist man in dem, was man da macht, ja jetzt nicht komplett schlecht, sondern bist dann irgendwo relativ vorne dabei. Wenn du jetzt sagst, du hast davor 2, 3 Mal so just for fun für dich laufen gemacht die Woche, dann ist das ja schon ein krasser Sprung zu dem, wo du ja jetzt bist. Also wo war da der Punkt, dass du dann gemerkt hast, hey, das ist irgendwas, wo ich leistungssportlich so rein will, oder wo hast du gemerkt, dass du das sehr gut kannst?
Ja, eigentlich auch erst relativ spät. Also mit 16 bin ich dann halt zum Aufwind-Trainingsgruppe gegangen, also ins Laufteam Kassel, wo ich jetzt auch immer noch bin. Und ja, durch ihn dann eigentlich erst so angefangen, wirklich mal Wettkämpfe auf der Bahn zu machen und ein bisschen ordentlicher zu trainieren. Genau, damit hat das dann eigentlich so angefangen.
Und dann machst du ja den Klassiker, ja, den viele im deutschen Leistungssport ja so für essentiell halten. Duale Karriere, ne, ist ja so das große Schlagwort. Nehmen wir uns mal mit, weil du hast es selber schon gesagt, Jurastudium ist sehr anspruchsvoll, sehr zeitintensiv. Wie ist dein Tagesablauf? Wie bringst du das unter, jetzt eben auch mit einem strukturierteren Training?
Ja, also ich strecke mein Studium schon ein bisschen. Ich werde es jetzt nicht in Regelstudienzeit machen. Und ja, eigentlich so Corona war das schon ein Vorteil, einfach dadurch, dass alles online war, konnte man sich halt einfach selber einteilen, wie und wann man was macht. Und also ich bin jetzt schon im 9. Semester, und wir haben eigentlich kaum noch Vorlesungen, sondern es ist jetzt eigentlich noch die Vorbereitung aufs Examen. Und das ist zwar sehr zeitintensiv, aber funktioniert halt mit dem Training eigentlich auch ganz gut, weil ich einfach viel, also es ist eigentlich nur viel alleine lernen und Examensvorbereitung. Und dadurch kann ich eigentlich ganz gut morgens meine erste Einheit machen, dann trainieren und dann gegebenenfalls halt am Nachmittag nochmal meine zweite Einheit.
Stichwort Trainingseinheiten. Was müssen wir uns da vorstellen? Wie viele Trainingseinheiten, also wie viele Trainingseinheiten kommst du die Woche so? Beziehungsweise wie ist das so verteilt bei dir? Also sprich zwei schnellere Sachen wahrscheinlich, irgendwelche Temposachen jetzt im Sommer, vielleicht im Winter eher Fahrtspiele oder sowas, also,
Longruns. Der Philipp macht, versucht es jetzt schon schön. Ne? Der will jetzt endlich mal wissen, wie in der Gruppe von Isabel trainiert wird. Ne? Der hat schon den Stift in der Hand.
Ja, ein paar Sachen weiß man natürlich logischerweise. Ich würde
Und weißt du was?
Naja, ihr lauft wahrscheinlich auch.
Wir machen einmal die Woche Aqua-Jogging.
Ganz unvorstellbar genau, das ist jetzt Geheimnis.
Das wusste ich schon mal nicht. Also. Nee, aber
ja, nee, ich würde mal.
Im Schönbuch, oder? Könnte ich mir vorstellen. Zumindest vielleicht die längeren Sachen, dass ihr die im Schönbuch irgendwie macht. Das ist ja diese schon relativ, ich glaube, grenzt ja auch an Tübingen an, Waldgebiet.
Also gemeinsam trainieren tun wir da nicht, aber ich wohne tatsächlich direkt am Rand vom Schönbuch. Also meine Dauerläufe mache ich eigentlich fast alle da. Also
kenne ich sehr gut.
Richtig, richtig schön. Es ist zwar sehr bergig, was oft anstrengend ist, aber ja. Aber nee, ansonsten ist unser Training jetzt nicht besonders genau. Wir haben halt zwei Tempoeinheiten. Eine ist immer auf der Bahn, die zweite ist auch jetzt oft noch ein Fahrtspiel oder ein Tempo-Dauerlauf. Genau, und ansonsten ist der Rest der Woche halt einfach Dauerläufe und halt einmal Aquajoggen natürlich.
Und am Aquajoggen ganz wichtig. Und wo bewegen wir uns dabei bei deiner Leistungsklasse, sag ich jetzt mal, vor allem ja auch vor dem Hintergrund, dass du ja gesagt hattest, du bist jetzt eigentlich erst wieder so 2 Jahre in strukturiertem Training drin. Mhm. Klar, ich kenne das ja von früher auch noch. Also auf der Bahn ist logischerweise im Sommer jetzt die Umfänge dann irgendwann nicht mehr ganz so hoch, natürlich, weil man ja auch in der Wettkampfsaison A mal noch ein bisschen mehr Akzente wahrscheinlich bei den Tempotagen oder Tempoeinheiten setzt und B, weil man ja auch ein bisschen frischer in die Rennen gehen will. Aber damit die Leute zu Hause so ein bisschen so eine Hausnummer haben, wo bewegen wir uns da bei dir kilometertechnisch in der Vorbereitungsphase, sag ich mal, bis ins Frühjahr oder jetzt im Sommer dann?
Ja, so viel mache ich tatsächlich gar nicht. Ich mache so 100 bis 115 in normalen Wochen, so vor Wettkämpfen, vielleicht so um die 80 nur.
Und dann weiß ich ja, dass das Ehepaar Baumann, ja, um das mal vorsichtig zu sagen, ich habe ja lange mit Dieter den Berlin-Marathon und Frankfurt-Marathon gemeinsam kommentiert, sehr gut auf dem Rennrad unterwegs sind. Ne? Also Philipp, hör zu. Ne?
Das hätte ich Dieter gar nicht zugetraut. Den habe ich in Hamburg, mit dem habe ich noch gefrühstückt in Hamburg. Hat er gar nicht erzählt.
Nein?
Das, nee, also das weißt du Rennrad nicht? War da nicht das Thema.
Das weiß ich tatsächlich aber bisher auch noch nicht.
Also sagen wir mal so. Ich fahre ein bisschen Rennrad. Ja? Ich habe überhaupt gar keine Chance gegen den.
Wirklich?
Nee, null.
Also, dass er da fit ist, kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
In Alpen irgendwelche Pässe.
Okay, krass. Ja? Nee, habe ich bisher nicht gewusst. Ich dachte, Dieter ist läuferisch noch relativ aktiv und kriegt man ja auch manchmal mit, wenn er Just for Fun noch hier und da mal so
Lauf
mitmacht.
Er ist ja keiner Challenge aus dem privaten oder weiteren Umfeld abgeneigt. Ja? Keine Richtig. Ahnung, wenn für eine seiner Kinder sagt, du alter Sack, kannst du nicht mehr 1000 unter 3 laufen, dann steht er da auf der Bahn und versucht irgend so einen Quatsch.
Ja. Ja, stimmt. Aber das mit dem Rad wusste ich tatsächlich bislang noch nicht, aber ist natürlich interessant. Vielleicht sollten wir den mal einladen bei uns hier zum Thema Alternativtraining, was man da so machen kann.
Den lade ich in meinen Radsport-Podcast ein und frag mal, wie das mit dem Radfahren ist.
Das wäre auch gut, ja. Da ist man natürlich aber auch eine gewisse Fallhöhe, glaube ich, zur aktiven Zeit, als er noch richtig aktiv war, zu wahrscheinlich, was er jetzt macht. Also ich weiß, dass er natürlich irgendwann auch ziemlich Achillessehnenprobleme dann schon hatte. Da hat er, glaube ich, viel Aquajogging dann schon. Hat er
sehr viel Aquajogging machen müssen, ja.
Offensichtlich auch noch mit Erfolg sozusagen. Insofern hat das auch alles so seine Berechtigung, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall
also, interessant. Eva, jedenfalls du in der Pausenzeit kein Radfahren oder andere Ausdauergeschichten?
Nee, da bin ich tatsächlich auch nicht da.
Das kommt sehr schnell. Das kommt sehr schnell. Also in Tübingen als Verkehrsmittel höchstens, oder?
Ja, doch. Dafür ist es sehr praktisch, aber wirklich als Trainingseinheit mache ich es nur, wenn ich verletzt bin.
Ja, das also dann lieber nicht. Ne? Dann lass das lieber weg. Ja, das ist natürlich trotzdem ja eine ganz erstaunliche Karriere, die du da hingelegt hast. Ja, also sagen wir mal vom nicht mehr so richtig dabei sein bis jetzt wieder mittendrin. Dann ist man plötzlich für Deutschland unterwegs, so mit Einkleidung und solchen Geschichten. Ja, erzähl mal, wie das war. Wie war das erste Mal? Wie war Europacup?
War schon ziemlich cool. Also wenn man da dann den großen Koffer vor der Tür hat, voller deutschen Klamotten, ist es auf jeden Fall immer ein cooles Gefühl. Und irgendwie kann ich es halt immer so selber nicht glauben. So wie du gesagt hast, von halt einfach gar keinen Sport machen zu jetzt international starten. Also irgendwie manchmal bin ich so im Training und verstehe einfach selber nicht so, wie ich die Zeiten laufen kann, wie das möglich ist. Das ist schon ziemlich krass.
Dann muss ich jetzt bei dir ja sagen, da geht es ja gerade erst los. Du bist ja tatsächlich noch relativ jung, gerade für Langstrecke vor allem. Also meine, da haben wir ja viel Zeit und Karriere ja noch vor sich. Das ist natürlich dann jetzt sowieso eine aufregende Zeit. Ich kann mir gut vorstellen, hast wahrscheinlich auch durchaus ein paar neue Gesichter sicherlich getroffen auf dem Trip sozusagen zum Europacup, könnt ihr mir vorstellen, ohne dass ich jetzt genau weiß, wer da von Bundestrainerseite alles mit dabei waren. Das waren wahrscheinlich ja trotzdem hier und da Leute, mit denen du vielleicht vorher noch gar nicht so viel zu tun hattest. Und das ist natürlich spannend. Ist, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal davon aus, das geht noch auf, du bist ja gut gerankt und so und darfst natürlich die Heim-EM laufen, das ist ja natürlich ein absolutes Highlight. Ein bisschen vorausschauend auch eine Frage, die wir hier ab und an immer mal wieder besprochen haben. Wie sehen so deine Ambitionen in Bezug, es kommt nicht die Marathonfrage, keine Sorge, das ist das, was viele bei uns denken, dass jeder, der hier ist, immer nach Marathon. Da wollte ich noch gar nicht hin, Ich wollte eher fragen, weil es ja auch spannend ist und wir, glaube ich, auch zum Jahresende müssten ja wieder Cross-Europameisterschaften natürlich auch sein und auch die deutschen Cross-Meisterschaften sind jetzt ja, glaube ich, auch immer im Dezember oder Ende November. Wie ist so Cross bei dir? Wie siehst du Cross so? Ich meine, da gibt es ja nur zwei Geschichten normalerweise. Es gibt entweder Leute, die lieben Cross oder es gibt Leute, die hassen Cross. Ich glaube, dazwischen gibt es ja eigentlich nichts. Ich kenne niemanden, der sagt, oh, ja, kann man mal machen. Es gibt immer nur richtig geil oder um Gottes Willen niemals, ey.
Ich war auf der Seite, ich hasse Cross bis letztes Jahr tatsächlich. Dann bin ich aber letztes Jahr eine echt gute Cross-Saison gelaufen und war da ja auch bei der EM noch in der U23 dann. Und ja, Deutsche sind halt auch voll gut gelaufen und seitdem finde ich Cross schon ganz cool. Das ist auf jeden Fall auch wieder ein Ziel für diesen Winter dann bei der Cross-EM zu starten.
Ja, siehst du, dann haben wir das schon mal geklärt, ne? Also das mit dem Marathon, das stellen wir nochmal zurück, ne? Sag mal, ich habe in der Vorbereitung natürlich auch nochmal so ein bisschen in der regionalen Presse geblättert, ne? Also erstmal ist natürlich schon eine Schande, dass ich bin ja eigentlich beim Hessischen Rundfunk angedockt, ja, dass natürlich nicht viel mehr über dich und den Europacup-Erfolg beim Hessischen Rundfunk einfach aufgetaucht ist. Aber das liegt natürlich ein bisschen daran, dass dein Name nicht direkt verortet wird, ne? Also dass nicht so ganz klar ist, wo du hingehörst, ja, weil dann heißt es Studentin aus Tübingen, weißt du, und dann schalten die Redaktionen in Hessen schon gleich ab, ja. Und dann sieht man, Moment, Laufteam Kassel. Kassel, war das nicht in Hessen? Ah ja, das war in Hessen, genau. Ne? Jedenfalls habe ich da, weil wir sehr gerne ja die großen Leistungen meiner Kolleginnen und Kollegen gerne mitnehmen, ja, habe ich im Schwäbischen Tagblatt gelesen, ja, Kompliment für die Kampfsau Eva Dieterich. Wie bist du denn bitteschön an diesen Titel gekommen?
War das die Überschrift oder?
Ja, das war die Überschrift.
Headline, seriously?
Im Schwäbischen Tagblatt.
Okay, ja. Da bin ich jetzt aber auch auf die Story gespannt.
Wahrscheinlich gibt es gar keine Story
dazu. Ich kenne den Artikel tatsächlich nicht.
Ach so. Das ist interessant zu wissen. Wir haben auch gelernt, dass Eva offensichtlich sich selten selber googelt oder zumindest keinen News-Alert auf ihren Namen eingestellt hat. Nee.
Das Schwäbische Tagblatt habe ich leider auch nicht abonniert.
Das kann ich gar nicht beurteilen. Philipp, da musst du schon helfen, ja.
Ist natürlich ein Printerzeugnis und natürlich heutzutage auch ein Webauftritt in der Umgebung von Tübingen. Deswegen macht das natürlich alles schon irgendwo Sinn. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die bestimmt redaktionell auch die deutschen Meisterschaften in Blitzhausen abgedeckt haben. Aber wie natürlich diese Überschrift, ich habe es jetzt auch gerade gegoogelt, tatsächlich, ja. Wie diese Überschrift zustande kommt, kann ich mir jetzt auch nicht so direkt erklären.
Wenn du dich jetzt charakterisieren würdest, jetzt als Läuferin, ja, bist du eher so der Kämpfertyp oder kommst du eher von, also du bist ja vom Laufen her eigentlich, wie soll ich sagen, du hast einen sehr kraftvollen, energischen Laufstil, ne? Das ist ja jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so tippelschrittig oder so, sondern du hast schon ein bisschen Feuer, ja. Würdest du auch dich so als Kämpferin dann einschätzen auf den entsprechenden Distanzen?
Ja, also Kampfsau hätte ich jetzt vielleicht nicht als Ausdruck benutzt.
Ich auch nicht übrigens.
Ja. Doch, ja, es ist wirklich schon so. Ich laufe gerne von vorne, ich mache gerne Druck. Also so ein bisschen verstehen, wo der damit herkommen kann ich schon.
Ja, ich, falls du es dir später anschauen möchtest, ich habe hier den Link mal kurz in den, okay, in den Chat gepostet. Wir haben uns das nicht selber ausgedacht, dass, wenn man deinen Namen googelt. Wir recherchieren tatsächlich, das glauben uns die Leute wahrscheinlich nicht, die hier zuhören, dass wir uns auf Sendungen vorbereiten. Aber wenn wir Gäste haben, versuchen wir schon auch ein bisschen was zu konsumieren, was wir so in der Presse, im Pressespiegel so finden können. Und natürlich hier und da auch gerne mal mit der ein oder anderen ungewöhnlichen Überschrift auch um die Ecke zu kommen. Das heißt, vielleicht auch noch eine spannende Frage, weil ich kenne das, ja doch, die Beispiele gibt es natürlich genügend. Du bist einerseits natürlich, okay, Kassel ist deine Heimat oder die Region um Kassel, lebst ja aber offensichtlich oder hast deinen Lebensmittelpunkt, sag ich jetzt mal, in Tübingen auch zum Studieren und trainierst ja da auch in der Trainingsgruppe mit. Wie kommt es, dass du quasi weiter für Kassel startest? Das ist natürlich total legitim, aber ist ja vielleicht eine Frage, die durchaus nicht ungewöhnlich ist, wenn du sagst, du hast auch deine ganze Trainingsgruppe, Trainerin etc., sozusagen jetzt in Tübingen vor der Tür.
Ja, das lag eigentlich nur daran, dass ich halt bis letzten Herbst dann doch noch unter Aufi trainiert habe, bis er halt gestorben ist. Okay. Und das war halt einfach so kurz vor der Wechselfrist, dass es da dann einfach zu schnell war, den Verein zu wechseln. Aber ich denke jetzt fürs kommende Jahr ist es dann auf jeden Fall schon eine Option, weil, ja, wie du gesagt hast, mein ganzer Trainings- und Lebensmittelpunkt ist halt hier. Hängt so schon auch noch an Kassel, so meine Brüder sind bei den Vereinen. Ich habe da doch schon viel schöne Erinnerungen mit der Trainingsgruppe, aber irgendwo macht es halt für mich dann auch echt mehr Sinn, hier im Verein zu sein.
Also als Sportler denke ich natürlich auch immer gleich in Mannschaftswertungen etc. Und fallen dann natürlich spontan auch, wenn man jetzt Hanna hat, die ja auch jetzt durchaus jetzt nicht so zwangsläufig festgelegt ist auf 1500, sondern die ja auch ordentlich, wie man ja auf der Straße gesehen hat, ordentlich 10 Kilometer laufen kann.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Dann ist sowas ja auch in der Denke drin, dass ihr natürlich auch ein überragendes Frauenteam da auch natürlich stellen könnt in so einer Konstellation. Deswegen war einfach,
aber hat nicht die LRV Tübingen fast unvorstellbar, aber jetzt gerade ohne dich die Langstaffel gewonnen?
Ja, doch.
Aber mit Jackie, oder? Glaube ich.
Ja, genau, Jackie ist damit gerannt.
Da ist es so nicht aus dem Retirement gekommen, aber so hat sich doch noch gesagt, Staffeln machen wir dann doch nochmal mit. Sehr cool, ja. Nee, also ich glaube, da muss man ja sagen, wenn man die Entwicklung so beobachtet, ist ja auch nicht so, also Ralf hat das vorher vollkommen zu Recht natürlich angesprochen, es gibt sicherlich Leichtathletik Vereinsnamen, die man in Deutschland mit auch bestimmten, sag ich jetzt mal, Disziplinen in Verbindung bringt. Klar, Kassel ist sicherlich irgendwo laufen, Wattenscheid sowieso, aber ich fand Tübingen auch immer schon, jetzt bin ich ein paar Jährchen älter, muss ich ja sagen, also es gab früher sogar Zeiten, da hieß das mal noch LAV Essex Tübingen und dann waren damals noch Dieter war zu der Zeit, glaube ich, noch aktiv, dann war aber auch damals zeitweise Wolfgang Müller da und Filmen Giermay und so weiter und so fort. Also Tübingen ist ja schon auch auf jeden Fall ein Verein mit einer großen Laufhistorie. Und wenn man jetzt mal schaut, wie jetzt da auch in der jüngeren Vergangenheit sich die Entwicklung da mit jungen Athletinnen und Athleten, wie sich das da entwickelt, ist schon, glaube ich, so, dass man da relativ schnell wieder auch tatsächlich nicht nur in den Einzeldisziplinen erfolgreich ist, sondern sicherlich auch in den Mannschaftswettbewerben auch flächendeckend, ja.
Ja, doch auf jeden Fall. Ich sah wirklich eine gute Breite da. Das ist schon ganz cool.
Sag mal, du hast ja eben gesagt, nächste Woche fliegst du dann mal eben nach Kopenhagen. Ne? Ist das auch noch so ganz neues Land, dass man mal zu einer Startgelegenheit sich kurz in den Flieger setzt und da mal hin?
Ja, doch, ist auch echt das erste Mal, dass ich jetzt abgesehen von irgendwelchen Europameisterschaften irgendwo international starte. Was auch relativ spontan gekommen ist. Aber ja, ist auf jeden Fall mal eine coole Möglichkeit, jetzt auch sowas mitzunehmen. Mal in so einem guten Feld dann zu rennen. Also bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie das laufen wird.
Fliegst du alleine oder?
Ja, ich werde tatsächlich alleine fliegen.
Okay. Ja, das wird aber nochmal eine ganz andere Erfahrung, ne? Dann so von, ne, mit Schild hochhalten, ja, hier bitte folgen.
Ja. Werden.
Ja, das wird ja dann irgendwie am Tag vorher oder am Lauftag erst anreisen?
Nee, schon am Tag vorher, ja.
Ja, ne, weil dann ne, Meeting, Hotel und so weiter, ja, also und dann, dann steht man da alleine in der Gegend rum, ne? Weil erstmal ja. Bezugspersonen hat man ja nicht. Obwohl manchmal tauchen dann ja doch irgendwelche Menschen auf, die man schon irgendwie kennt. Ne? Gibt's schon sowas wie, wie Leute, die du aus einem internationalen Kontext kennst?
Ja, so ein paar.
Vom Sehen und Hallo sagen.
Ja, halt eher noch in der Jugend jetzt aus dem letzten Jahr. Aber so viele noch nicht, so war ich dann halt doch noch nicht dabei.
Ja, ich sehe schon, das wird eine
aufregende Zeit, ey. Aber das erinnert mich voll an meine Anfänge. So mit Anfang 20 so die ersten Meetings irgendwo hinfliegen und so. Und das ist, ja. Schon, das ist eine geile Zeit auf jeden Fall.
Wann bist du das erste Mal irgendwo hingeflogen, Philipp? Kannst du dich noch daran erinnern? Das war im letzten Jahrhundert, ne?
Ja, das ist bei mir natürlich schon ganz lange. Das war vor 20 Jahren fast. Aber fast, also ich glaube so, ich überlege gerade irgendwo in oh Gott, wie hieß das Meeting? War das in Lugano? Ich glaube in Lugano mal. Da war ich auch vielleicht so 21? Ja, es ging um den Dreh rum. Auf jeden Fall war noch im U23-Bereich, weil ich weiß, dass ich im Frühjahr verletzt war nach den deutschen Crossmeisterschaften und dann sah es erst so aus, als ob ich die Quali dann auch abschreiben kann, weil ich musste ja noch 5000 Meter irgendwo laufen und dann ja konnte ich wieder mit Laufen beginnen und dann war so 6 Wochen bis Nominierungsschluss. Dann habe ich erstmal geguckt, wo gibt's überhaupt noch Rennen und da war halt irgendwie Deutschland eigentlich schon das meiste durch und dann habe ich irgendwie gesehen, es gibt in der Schweiz irgendein Meeting, damals noch Philipp Bandi aus der Schweiz, der ein oder andere, der schon lange die Laufszene verfolgt, will den noch kennen, der war ja auch schon mal bei Olympischen Spielen, habe ich über ihn irgendwie mitbekommen, da gibt es ein 5000 Meter Rennen, von dem ich noch nie gehört habe und angeblich ist das schnell, weil auch Italiener und so da sind. Und dann war das aber auch so ein Ding, irgendwie, wie kommt man denn nach Lugano am besten? Damals hatte ich noch kein Auto, glaube ich, kein eigenes. Und dann bin ich da irgendwo, Geld hast du natürlich zu der Zeit auch noch nicht viel gehabt. Dann guckst du da natürlich auch nach günstigen Flügen. Und der Flug war dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, entweder von München oder Nürnberg über Berlin nach Mailand, Malpensa. Und dann wurdest du da aufgegabelt und 2 Stunden noch irgendwo dahin gefahren. Und dann war es so, dass irgendwie die den Shuttle vergeigt hatten. Ich glaube, ich war 2 Uhr nachts dann in diesem Hotel. Derjenige, mit dem ich da auf dem Zimmer war, hat sich auch richtig gefreut. Das war ein deutscher Hammerwerfer, glaube ich. Wer war das denn? Der macht das schon lange.
Hallo, ich bin's, der Philipp.
Ja, genau. Sorry, dass ich jetzt hier gerade ankomme, weil mein Flug war zwar da, aber es hat mich niemand abgeholt. Und das Gute ist natürlich, dass für uns Läufer ja meistens die Events ja erst am Abend in der Regel sind, zumindest im Sommer. Insofern war da jetzt noch ein bisschen Zeit, um sich zu erholen. Und ja, dann war das ganz geil. Erstes Rennen seit Ewigkeiten, 6 Wochen trainiert und bin damals dann noch Bestzeit gelaufen. Ich glaube sogar 13:54 oder sowas. Und das war dann eigentlich auch das Ticket für die U23 EM. Aber ja, erste Mal alleine quasi zu so einem Wettkampf gekommen, du warst nervös, du kennst niemanden. Dann ist es natürlich so, zumindest auf der italienischen Seite ist so mit Englisch auch so semi gewesen teilweise. das war schon sehr aufregend auf jeden Fall. Aber cool, also du triffst natürlich dadurch auch, je öfter man sowas macht, und darauf hast du ja vorher angespielt, glaube ich, Ralf, halt natürlich immer neue Leute, aber je öfter man das macht, natürlich dann irgendwo bei den Wettkämpfen überall hier in Europa oder sonst wo, dann auch irgendwann wieder bekannte Gesichter und das ist dann schon sehr cool auch immer, wenn man da so seinen festen Kreis hat, die man halt dann einfach gut kennt. Auch das ist schon schön, ja. Also ich bin überzeugt, Kopenhagen wird cool.
Aber in deiner Schilderung, Philipp, ist ja schon klar geworden, dass das ist halt klingt halt erstmal super geil und wie ja auch Öffnen der großen Leichtathletikwelt, ja, das ja nun wirklich auch eine weltumspannende Sportart ist. Aber das ist jetzt nicht Luxus, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da jeder einen Einzelzimmeranspruch hat. Nee, da wird in der Regel in Doppelzimmern untergebracht. Und wenn man das erste Mal dabei ist, kann man sicher sagen, ja, ich hätte gerne aber das Einzelzimmer.
Das habe ich mich nicht getraut.
Relativ weit oben mit schöner Sicht auf die Stadt, ja. Da wirst du irgendwo zusortiert, ja.
Ja.
Und ihr Lieben zu Hause nochmal als Verständnis, ja, das läuft zwar alles unter Leichtathletik, aber Hammerwerfen und 5000 Meter laufen, das sind 2 unterschiedliche Sportarten. Ja, also die haben nichts miteinander zu tun, außer dass sie Leichtathletik sich nennen. Das ist auch alles, was das miteinander zu tun hat. Ja,
das stimmt. Also es ist natürlich schon so, dass Da muss man wirklich den Leuten kurz nochmal vielleicht so einen Einblick geben. Also es ist natürlich schon so, gerade wenn man da anfängt in jungen Jahren mit, sagen wir mal, vielleicht 18, 19 oder Anfang 20, wenn du dann irgendwo die Möglichkeit bekommst, in solche Rennen reinzubekommen, das vielleicht für die Erklärung, das kann uns aber wahrscheinlich Eva nachher auch nochmal kurz erklären, wie das bei ihr zustande kam, dass sie jetzt in dieses Sportfest reingekommen ist. Bei mir war es halt so, dass ich in dem Alter irgendwann mal meinen ersten Wettkampfmanager hatte und man natürlich irgendwo auch geguckt hat, Rennen zu finden, die die hoffentlich passen, sodass man da mit stärkerer Konkurrenz läuft. Das ist ja immer das Ziel gewesen, sich mit stärkerer Konkurrenz zu messen, um ein gutes Rennen zu bekommen. Weil halt dann irgendwann in Deutschland die Optionen nach, früher gab es halt noch Koblenz als richtig geiles Meeting Anfang Mitte Mai rum. Ich glaube, das heute überhaupt noch gibt. Und danach sah es halt in Deutschland für 5000er relativ schwierig aus. Das heißt, du musstest gucken, dass du irgendwo ins Ausland kommst. Und anders als bei den großen Cityläufen und Marathons, Halbmarathons, whatever, bei denen ich jetzt heute überwiegend am Start bin, muss man natürlich sagen, solche Starterfelder sind halt relativ limitiert. Ne? Ich meine, bei Langstrecken kannst du vielleicht auch mal bei 10.000, 15 Leute easy, 20 Leute vielleicht, das zieht sich auseinander. Bei 5.000 gibt es wenig Rennen, in denen ich war, die jetzt wirklich über 20 waren. Also dann war das ja meistens schon ein Hauen und Stechen. Das waren so 15 bis 20, das heißt relativ limitierte Startplätze und dann musst du doch Glück haben, dass entweder du einen guten Manager hast, der gute Kontakte hat, oder du so gut bist, dass die Veranstalter dich wollen. Und am Anfang stellst du da gar keine Forderungen, sag ich mal. Im besten Falle wird dein Flug bezahlt, da kannst du dann schon froh sein. Das war bei mir auch nicht immer der Fall am Anfang. Hotel kriegst du vielleicht gestellt, aber dann versuchen die natürlich selber Kosten zu sparen. Wir reden hier nicht von Diamond League Rennen, sondern von in Anführungszeichen kleinen internationalen Meetings. Die haben jetzt auch keine Riesenbudgets und dann werden die halt auch sind das Doppelzimmer eigentlich ganz normal, versuchen dann meistens so die Nationalitäten so ein bisschen zu clustern. Also wussten, okay, wir haben scheinbar einen deutschen Hammerwerfer und einen deutschen Läufer, dann tun wir die doch mal auf jeden Fall in ein Zimmer rein. Und so lief das halt damals. Das ist natürlich heute in dieser Straßenlaufwelt eine komplett andere Geschichte, einfach weil natürlich da aber auch über ganz andere Mittel in aller Regel verfügt wird. Nicht zuletzt aufgrund von den Teilnehmern, also den Gebühren für die Starter, beziehungsweise dann auch, wenn es große, richtig große Dinger sind wie Berlin, wenn da Fernsehen und sowas im Spiel ist, dann sind natürlich auch die Werbeerlöse anders. Aber, und jetzt kommen wir zu Eva, wie bist du ins Sportfest reingekommen? Das ist natürlich jetzt eine interessante Geschichte, weil du jetzt ja so an diesem Anfang gerade so stehst. Wie kam das zustande? Ich nehme mal an, du wirst nicht einfach selber dir das Meeting angeschrieben haben, oder?
Nee, das nicht. Aber Manager habe ich auch noch nicht. Das lief jetzt einfach über Isabel. Die hat da den Athletenmanager angeschrieben und das ist dann geklärt.
Cool. Ja, das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man eine Trainerin hat, die geklärt. So lange dabei ist.
Auf jeden Fall.
Erklärt. Sehr schön.
Die hat wahrscheinlich angerufen und gesagt, ich habe jemanden, mach einen Platz rein.
So ungefähr.
Sag mal, und letztes Jahr war...
Ich bin echt froh, dass
ich
da jetzt irgendwie reingekommen bin.
So. Ja, klar. Ist doch cool.
Ja. Ja.
Sag mal, und letztes Jahr, das war dein erster internationaler Auftritt, ne? U23.
Genau,
ne? Ja. Das ist ja dann nochmal so eine andere Geschichte, ne? Also wenn man bei den U-Meisterschaften unterwegs ist, weil das sind ja die Leute, die du kennst, logischerweise, ne? Also da bist du in dem Umfeld, da sind die entsprechenden Trainer dabei, die man ja irgendwie auch schon kennt. Ja, aber dann zu laufen bei der U23 EM ist ja dann doch wieder eine andere Geschichte, ne? Und dann halt auch noch mit einem sehr guten Ergebnis nach Hause zu kommen, so wie du das gemacht hast, bist Sechste geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Und warst, glaube ich, auch nicht in einer ganz unfallfreien Saison unterwegs, ne? Wie war das da und was ist der Unterschied jetzt gewesen schon zum Europacup?
Also ich war leider direkt vor der EM damals verletzt. Ich weiß nicht, Achillesferse. Deswegen, klar, sechster Platz war jetzt nicht so schlecht, aber wirklich zufrieden war ich mit dem
Rennen
an sich eher. Wirklich zufrieden war ich damit dann irgendwie trotzdem nicht, aber klar, so, es war das erste Mal internationaler Einsatz, war schon ganz cool. Und ja, es war schon irgendwie was anderes. Allein für die U23 EM sind wir eine Woche alle gemeinsam nach Tallinn geflogen. Unser Rennen war so am dritten oder vierten Tag, dann hat man halt davor sich die Rennen von den anderen angeguckt, ist danach dann zusammen in die Stadt gegangen, am Ende noch feiern gewesen in Tallinn, so. Also es war schon irgendwie so eine bisschen andere Stimmung. Und klar, so Höhepunkt war schon das Rennen, aber es war halt auch einfach ganz viel so Zeit mit den anderen Athleten zu verbringen, sich irgendwie kennenzulernen. Es war einfach so an sich ein richtig großes Ereignis. Aber jetzt beim Europacup, also klar, das waren jetzt war was anderes, so da als jüngste Athletin mitzufahren, aber ich meine, die anderen, die dabei waren, es war alles echt super entspannt, waren alle total lieb, hat sich sofort gut verstanden. Deswegen, es war jetzt nicht irgendwie so anders. Aber klar, irgendwie, wir sind nur das Wochenende da gewesen, man ist halt kurz hin, ist das reingelaufen, wieder heim. Da haben wir dann doch irgendwie schon gemerkt, dass es jetzt so der Erwachsenenbereich ist, alles ein bisschen ernster.
Ja, das ist mir, darauf wollte ich hinaus, ne? Klassenfahrt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hat schon ein bisschen so ein Flair halt davon, ne? Dass man ein bisschen rauskommt. Viele sind ja dann auch noch zu Hause und vielleicht noch gar nicht jetzt so weit wie du, schon in deinem Studium oder solche Geschichten. Und für die ist das dann halt das erste Mal so eine große Gruppe eben auch, mit der man unterwegs ist. Ja, weil viele kommen ja dann auch durchaus noch aus kleineren Vereinen, die das nicht so gewohnt sind, ja. Ich weiß noch, ich komme halt auch aus einem ganz kleinen Verein. Und bin dann mit dem TV Wattenscheid, da bin ich dann hin, das erste Mal zu Jugendmeisterschaften, da waren wir, glaube ich, 50 Leute oder sowas. Da ist natürlich was ganz anderes. Da fährst du dann mit dem Reisebus und so und dann Hotel. Wir sind früher nie irgendwo mit dem Hotel. Ja. Also da sind wir irgendwo in eine Pension, weit weg von irgendwas oder ja, mit meinen Eltern, ja, weißt du so. Und dann ist das halt was anderes. Aber es ist glaube ich, eine richtige Einordnung, die du sagst, im Erwachsenenbereich läuft das dann halt schon ein bisschen anders ab, ne? Weil das ist dann halt einfach so, naja, das ist halt ein Beruf, ne? Oder also für die allermeisten ist das ja dann der Beruf. Das ist bei dir ja noch die duale Karriere, ja, aber dann ist das halt eben nüchterner, strukturierter und effizient, ja, hinlaufen zurück, ja, weil es geht dann halt irgendwie weiter, ne?
Der Punkt, den du ansprichst, Ralf, der trifft ja ganz gut. Einerseits, dass natürlich ab einem gewissen Level man doch überwiegend dann auch mit Profis zu tun hat, ne? Also egal über welche Schiene die dann Profis sind, ob es Berufssoldaten sind oder was auch immer. Und der andere Punkt ist natürlich, so ein Europacup ist ein geiles Event und Erlebnis. Aber es ist halt eine Durchlaufstation für die meisten in einer Saison. Deswegen wird es tatsächlich ein bisschen nüchterner betrachtet, ein wichtiger Wettkampf, aber ein wenig, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Frille fand es drumherum. Und was Eva sagte, habe ich sehr, sehr schnell wiedererkannt, weil bei uns war das ähnlich. Ich glaube, generell sind oft U23 Europameisterschaften gerne mal in diesen baltischen Staaten. Bei mir war das 2009 genauso in Kaunas. Und vom Ablauf hat sich da offensichtlich nicht so viel geändert seit 2009. Also auch bei uns war das so, dass ja ich ziemlich genau eine Woche unterwegs war. Ich glaube, so 2-3 Tage in Frankfurt zum Teambuilding, Einkleidung nochmal.
Teambuilding? Das habt ihr auch noch gemacht? Habt ihr das auch gemacht, Eva? Habt ihr Teambuilding noch gemacht?
Nee, das haben wir tatsächlich nicht.
Wir sind von da dann gesammelt, quasi weitergeflogen und waren dann halt da nochmal so 5-6 Tage
in Frankfurt. Frankfurt, ich falle um, ey.
Das wurde wahrscheinlich schon wegrationalisiert. Hat sich nicht bewährt.
Es gab zu viele Ausfälle nach dem Teambuilding.
Ja, genau. Aber na, was ich sagen will, ist natürlich, dass dann überwiegend im U23-Bereich logischerweise für die meisten diese U23-Europameisterschaften ja auch das Highlight der Saison sind. Insofern will man das ja auch nochmal auf einer anderen Ebene dann auch auskosten, beziehungsweise wenn man vielleicht dann seinen Wettkampf früh rum hat. Bei uns war es halt so, 5000 Meter gab es nur Endläufe, die waren halt direkt am ersten Tag, das war ein Donnerstag. Dann ist man natürlich die anderen Tage immer auch im Stadion gewesen, hat die Kolleginnen und Kollegen angefeuert, aber man hat vielleicht auch das Nachtleben in Kaunas vielleicht, sag ich mal, mehr genossen, als das jetzt vielleicht heute der Fall ist, wenn man da auf, als Profi mitten in der Saison wäre oder sowas.
Habt ihr nicht gefeiert in Frankreich?
Doch, ich hab da gefeiert, oder? Vielleicht das Foto. Einmal kurz Champagner. Auf das Foto.
Nee, tatsächlich nicht. Der Großteil der Gruppe musste auch am nächsten Tag irgendwie schon um 5 oder so zum Flughafen. Deswegen ist es da leider ist da nicht mehr so viel gewesen. Ja. Die Reise war, naja, nicht so optimal.
Das klingt schon ein bisschen stressig.
Das war ja auch in der Provinz, ne? Also das war jetzt ja nicht...
Ja, das war echt irgendwo außerhalb von der Pampa.
Pampa, okay. Mhm. Kommt aus Kassel und sagt zu Pache Pampa.
Nein, was ich auf jeden Fall noch wissen möchte, ist... Die klassische Frage, ich frage jetzt nicht nach Marathon, aber ich frage nach, falls du überhaupt das vielleicht so eine Art Karriereplan hast, was, zwei Fragen eigentlich, was ist natürlich das große Ziel oder dein größtes Ziel vielleicht, was du mal erreichen möchtest? Ich habe eine Vermutung, wo das rauslaufen wird, weil die Antwort bekommt man häufig. Aber die andere Frage, wo siehst du dich sportlich, also disziplintechnisch oder whatever, mittelfristig? Also siehst du dich jetzt, es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich bin Bahnläufer, Bahnläuferin und will das auch immer sein. Okay, dann wird das irgendwo wahrscheinlich bei dir so im Bereich 5 und 10 ablaufen, wo du ja auch jetzt aktuell schon so tätig bist. Sagst du, Straße ist was ich mir vorstellen kann für später?
Also mittelfristig werde ich jetzt auf jeden Fall schon erstmal auf der Bahn bleiben. Es macht mir einfach super viel Spaß gerade und ich denke eigentlich auch, dass ich da noch relativ viel Potenzial habe, gerade weil ich so kurz jetzt eigentlich erst wieder angefangen habe. Aber ja, mir wird tatsächlich die Marathonfrage eigentlich ununterbrochen momentan schon gestellt.
Deswegen haben wir das Läuferschicksal. Das ist das Läuferschicksal, das ist so. Ja,
ja, momentan. Also so ganz langfristig gesehen will ich es natürlich nicht ausschließen. Ich denke, das ist schon, dass ich es zumindest irgendwann mal probieren werde und gucken halt, wie es läuft. Aber ja, momentan definitiv Bahn.
Ja.
Das und dann, Vorteil aber von die zweite Frage.
Das ist das Vorteil von Hammerwerfern, die werden nie nach dem Marathon.
Das ist natürlich richtig. Aber die zweite Frage ist natürlich, war ja größter sportlicher Traum, wenn man so will. Ziel klingt immer so hart, daran wird man dann auch so gemessen. Aber deswegen vielleicht besser umformulieren, was ist dein größter sportlicher Traum? Ich meine, ich kann das sagen, jeder, der den Podcast hört, weiß das eh. Ich meine, ich habe halt irgendwann als Kind diesen Bann Olympische Spiele, wenn man das im Fernsehen sieht, den bin ich erlegen, war komplett unrealistisch, mit 9 Jahren zu sagen, ich möchte da mal hin. Aber deswegen sind es ja auch sportliche Träume. Und manchmal gehen die dann halt im besten Fall auch irgendwie in Erfüllung. Kann ja aber auch was anderes sein. Kann ja auch sein, du sagst, I don't know, du willst mal deutsche Meisterin werden, da bist du ja schon ziemlich nah dran, sag ich jetzt mal. Also das ist jetzt ja auch total realistisch. Oder, keine Ahnung, oder du sagst, ich will mal Weltrekord laufen über whatever. Halt mal.
Ja, wäre cool, aber leider unrealistisch, glaube ich. ja, klar, ich meine, so Olympia steht irgendwie, glaube ich, so bei jedem, der jetzt so auf dem Niveau ist, so irgendwo auf dem Plan, ist irgendwo ein Traum. Aber so wirklich so einen festen Traum habe ich eigentlich gar nicht so. Dadurch, dass es jetzt irgendwie so irgendwo doch so aus dem Nix kam, dass ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin, weiß ich nicht, will ich mir eigentlich da auch gar nicht so Ziele jetzt stecken. Ich gucke jetzt einfach, wie es weiterläuft die nächsten Jahre und ja, schau einfach, wo mich das hinführt.
Sag mal, die Marathonfrage, kommt die von Leuten aus deinem privaten Umfeld oder von Kommilitoninnen und Kommilitonen, die jetzt merken, die ist häufiger nicht da, weil die irgendwo laufen geht?
Nee, schon von Leuten aus dem Laufbereich.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich Laufbereich und Schrägstrich Presse wahrscheinlich auch. Das ist doch auch so eine
Frage. Von der Kampfsau-Presse?
Von der Kampfsau-Presse wahrscheinlich. Ja, das wäre die nächste passende Frage. Ja. Können wir so Bingo spielen? Was kann man sonst alles bringen? Erste Frage, gerade mal 100 Meter gelaufen. Wann laufen Sie Marathon zum Beispiel oder sowas? Das sind so ein Klassiker und
weil das ja, wie gesagt, mich fasziniert das ja, dass man nebenbei auch noch Jura studieren kann und zwar erfolgreich. Wo geht's denn dahin? Was hast du für eine Fachrichtung oder für eine Ausrichtung? Und hast du da einen konkreten Berufswunsch? Weil das wird nicht einfacher, ne? Wenn du häufiger nach Kopenhagen jettest.
Ja, nee, ich weiß tatsächlich auch noch nicht so genau. Also wie gesagt, jetzt erstmal erstes Staatsexamen ist das erste Ziel. Da muss man ja eh noch sein Referendariat danach machen, wo man dann in verschiedene Bereiche noch ein bisschen rein kann. Eigentlich, wo ich angefangen habe, war mein Ziel immer, Richterin zu werden. Aber in welchem Bereich genau, weiß ich eigentlich noch gar nicht. Ich weiß, dass es nicht das Strafrecht wird. Das macht mir absolut keinen Spaß. Okay. Aber
weil? Zu viel schräge Menschen oder was?
Ja, gibt es einfach zu viel komische Geschichten und einfach vom Aufbau her interessiert mich das nicht so. Aber so für den Rest bin ich eigentlich relativ offen.
Ja, so geht das dahin, ne? Was ist am 15. August?
EM.
Sehr gut. Das ist okay, Finale über 10.000 Meter, Mann. Jetzt ein bisschen besser vorbereiten musst du dich schon, wenn du dahin willst. Aber weißt du, was schon wieder komisch ist? Also wir haben uns ja hier auch schon mehrfach darüber entschlackt. Ja, also das ist der Tag, an dem auch die beiden Marathonläufe sind. Ne, damit nicht irgendwelche Menschen auf doofe Ideen kommen. Ne? Ja. Philipp?
Alles zu machen, meinst du? Ich wollte sagen,
vor allem klar, die Reihenfolge kann man machen.
Erst den Marathon, abends noch die 10.
Eva, den Hintergrund kennst du, ne? Der Kollege Flieger wollte das ganz gerne machen in Berlin.
2018. Ich wollte das 2018 ganz gerne machen, weil ich auch beide Qualis hatte. Aber da war das vom Zeitplan, Moment, da muss ich ja sagen, das war vom Zeitplan ein bisschen anders zu meiner Verteidigung. Da wären die 10.000 Dienstag gewesen, praktisch am Eröffnungstag abends und logischerweise der Marathon, so wie man es von früher her kennt, ja am Sonntag. Also ich glaube schon, dass das machbar gewesen wäre am gleichen Tag und so rum, glaube ich,
ist zum nicht. Zum Warmlaufen, ne?
Ja.
Aber warm geworden ist sie so auch, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Es gab da ein paar kleinere und größere Streitigkeiten auch mit dem Verband diesbezüglich. Und warm geworden dann natürlich auch, weil der Marathon ja, wie es halt im August ist, nun mal jetzt nicht ganz so frühlingshaft war, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Und da hatten wir sogar noch ein bisschen Glück mit den Startzeiten. Das war zumindest noch eine Ecke früher als das, was jetzt aktuell für die Marathonläuferinnen und Läufer in München geplant ist.
Aber die 10.000 Meter, ja, beschließen als Höhepunkt den ersten Abend, ja, der Europameisterschaften in München im altehrwürdigen Olympiastadion. Ja. Visualisiert man das schon mal so zwischendurch mal, so in Tagträumen?
Ich versuche eigentlich nicht allzu viel drüber nachzudenken.
Verstehe ich.
So, kann man auch nicht so krass enttäuscht sein, wenn es am Ende nichts wird.
Ja.
Deswegen, ich warte einfach ab und
wann ist denn der Nominierungsschluss für euch? Also für die Bahn?
Ich weiß es tatsächlich auch nicht genau.
Ich meine, das ist aber schon relativ zügig nach den deutschen Meisterschaften, weil du hast ja nach den deutschen Meisterschaften nicht mehr viel Zeit bis zur WM.
Und die machen dann in einem Aufwasch Hyeongchin und
ja,
München die Nominierung.
Aber ich glaube, es gibt doch mal dann Optionen. Aber jetzt bin ich schon wieder im Ratebereich, dass man noch Zeiten bestätigen kann.
Genau, also ich meine, dass
auch der internationale Nominierungszeitraum irgendwie länger ist, deswegen bis dann das Ranking da ausgewertet ist.
Ja, ja.
Weiß ich nicht, muss ich glaube schon noch ein bisschen warten.
Genau, man weiß natürlich jetzt nie so, wie das der DLV macht, weil die machen das gerne anders, als es der internationale Rahmen möglich machen würde. Aber ich weiß zumindest von den USA, ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass die meistens Ende Juni irgendwann ihre Trials haben. Und oder Mitte, Ende Juni ihre Trials haben. Und dann aber, klar, theoretisch, wenn wir von der WM sprechen, irgendwie die Top 1, 2, 3 Plätze, sag ich mal, gesaved werden. Aber natürlich hat jetzt nicht zwangsläufig jeder von denen schon zu Mitte, Ende Juni die Quali. Das heißt, dann haben die halt bis zum Ende des normalen internationalen Zeitraums noch die Möglichkeit, diese Quali-Zeiten in irgendeinem Meeting zu erbringen und können dann ihren Platz in Anspruch nehmen. Und wenn jetzt sonst, sagen wir mal, der Drittplatzierte das nicht schafft, aber der Viertplatzierte von den Trials, die Quali halt irgendwo anders schon gelaufen ist, dann rückt der halt quasi nach. Und weiß ich jetzt tatsächlich aber auch nicht, ob das der DLV ähnlich handhabt. Fände ich jetzt an sich eigentlich logisch und irgendwie plausibel, aber ja, wie gesagt, das
ist ja dieses Jahr
bei mir auch geraten.
Eine besondere Situation durch EM und WM in einem Jahr und dann halt auch noch diese etwas seltsam wirkende Abfolge, dass erst die Weltmeisterschaften sind und dann die Europameisterschaften sind. Das ist schon natürlich auch schräg, weil da ja in bestimmten Bereichen, also jetzt 10.000 wäre, glaube ich, so würde so gerade vielleicht gehen, aber also mit 5 Wochen dazwischen, aber Mehrkampf und Marathon ist schon sehr, sehr grenzwertig, ja, weil das beim Mehrkampf ist doch, glaube ich, so, dass ist das letzte von der Weltmeisterschaft und das erste von der Europameisterschaft. Also der kürzestmögliche Abstand ist dann halt da auch noch. Ja, so dann hast du ja schon gar keine Optionen mehr. Das ist halt einfach so, ne?
Also ich glaube, dass Marathon, also ich weiß, dass beim DLV gab es die Regel, dass das auch kommuniziert worden, dass man sich entscheiden muss. Ja. Wie es bei anderen Nationen aussieht, da habe ich gar keine Ahnung. Also ich glaube aber auch, dass es in der Praxis nicht wirklich gut umsetzbar ist. Ich glaube, da reden wir auch von 5 Wochen oder sowas. Das ist jetzt schon eher ambitioniert, sage ich mal.
Ich bin ganz sicher, dass es welche geben wird.
Ja, also es hängt, glaube ich, auch einfach sehr stark davon ab, was du für klimatische Bedingungen auch in Eugene hast. Das soll es ja auch oft recht feucht, glaube ich, auch sein im Sommer oder kann es da sein?
Wenn du Pech hast, hast du 35 Grad, ja. Und
genau.
Wenn du Pech auf der anderen Seite hast, hast du 18 Grad und Dauerregen.
Das ist genau. Und dann kann es natürlich auch sein, dass wenn du da so einen schlechten Tag hast mit Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit, dann zieht das halt natürlich auch an der Regeneration logischerweise im Hinblick auf die 5 Wochen. Deswegen, ja. Ich glaube, eher eine überschaubare Anzahl an Athleten sein, die sich das wirklich geben, aber da lasst uns natürlich gerne überraschen. Wir drücken dir auf jeden Fall, Eva, natürlich alle Daumen, logischerweise, dass das mit dem Ranking hoffentlich alles so noch hinhaut und für die jetzt anstehenden Rennen für dich sowieso auch. Das werden wir natürlich hier aus.
Muss natürlich noch kurz ein bisschen für die Kollegen vom ZDF vorarbeiten. Ja,
die übertragen
leider, leider ist der 5000 Meter auf der Frauen auf den Sonntag gerutscht. Ja, das heißt, wir übertragen den leider nicht, sondern das ZDF. Wir haben den 5000 Meter auf der Männer. Gut, sagen wir mal so, wenn Mohamed da läuft, bin ich auch sehr gespannt, weil das waren auch ein paar coole Nummern, die der abgezogen hat jetzt zuletzt. Ne?
Absolut.
Da bin ich schon mal sehr gespannt. Aber 5000 Meter ist noch zu kurz oder was rechnest du dir da aus? Weil das wird ja schon auch ein cooles Rennen. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass Alina da auch starten wird. Bei Constanze Kruse-Alpen weiß ich nicht, was sie machen wird, weil sie jetzt ja zuletzt sehr viel 1500 gelaufen ist. Und dann wird das halt schon auch eine spannende Geschichte bei den deutschen Meisterschaften, die 5000, ne?
Ja, also ich denke, bei den 5000 Berlin wird auf jeden Fall viel los sein. Ich bin es halt jetzt nicht mehr gelaufen, seitdem ich die 16.7 letztes Jahr in Karlsruhe gelaufen bin. Deswegen kann ich es irgendwie auch nicht so einschätzen, was da jetzt mein Ziel ist.
Ja, auch bisschen schneller Durchgangszeit haben wir jetzt ja gehört. Ja.
Schneller als das auf jeden Fall, aber ja.
Dann ist es ja dann auch irgendwann mal wieder ein Meisterschaftsrennen, weißt du jetzt auch nicht, ob das jetzt von Anfang an auf Zeit gelaufen wird. Aber ich sag mal, mit deiner derzeitigen Fitness brauchst du dich da sicherlich auch nicht verstecken. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen.
Gut, dann braucht man ja auch Gruppen, ne? Bei so einem Rennen brauchst du dann Gruppen, ne? Weil wenn vorne, also sagen wir mal, Coco läuft, ja, und dann hast du vielleicht Alina, weiß ich nicht, Miri Dattke, keine Ahnung, und dann zerfasert das ja total.
Hanna, auch theoretisch.
Hanna, weiß ich nicht.
Du hast jetzt 5000? Nicht so schlecht gelaufen, die 5000 bisher. Ne?
Ja, du erinnerst dich, als wir mit Hanna über 5000 gesprochen haben.
Ja, aber da hat sie ja gesagt, naja, das ist so
Abneigung.
Ich weiß, aber da ist ja auch noch keine 14.50 gelaufen.
Das hat sie aber da ist so 15.01 gelaufen oder 0.3. Ja, also das ist ja auch richtig langsam.
Mit 14 sieht schon nochmal anders aus, auch auf jeden Fall bei den Frauen. Also ich weiß es nicht. Werden wir sicherlich sehen, ist spannend. Also ich glaube, ähnlich wie wir das damals schon versucht haben, Hanna einzureden, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ist die mit dem Speed, den die natürlich über 5000 über 1500 mitbringt, auch für 5000, glaube ich, bei internationalen Meisterschaften in einer sehr, sehr, sehr komfortablen Situation mit Sicherheit. Aber das wird sie sicherlich mit Isabel alles austüfteln. Sie hat ja da mehrere Optionen, da sind wir auf jeden Fall auch gespannt, wie das weitergeht. Und werden das auf jeden Fall verfolgen.
Ja, mal Eva, dann sagen wir herzlich willkommen im Leichtathletik-Jet-Set-Leben. Ja, wir wünschen dir ein super Ergebnis in Kopenhagen und vor allem ein tolles Erlebnis. Ja, soll ich jetzt sagen, keine Hammerwerferin auf dem Zimmer, aber das wäre gemein. Ne? Da gibt es nämlich auch sehr coole. Ich weiß gar nicht, ob Hammerwurf ist in Kopenhagen oder ist es ein reines Läufermeeting?
Es gibt andere Disziplinen auslaufen, aber ob Hammerwurf dabei ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Das heißt andere Sportarten. Ja, auf jeden Fall total spannend, mit dir zu sprechen und ein neues, erfolgreiches Gesicht der deutschen Laufszene hier bei uns zu präsentieren und zum ersten Mal im Podcast. Ja, wir sind stolz. Vielen Dank. Ne?
Danke dir.
Ja, danke euch.
Ja, Philipp, dann sind wir noch bei unserem zweiten, weißt du was, die Frage muss ich dir noch stellen. Besondere Ernährungsgewohnheiten, vegarisch, vegan, Unimensa?
Nee, gar nicht. Also, nee, ich versuche natürlich grundsätzlich schon irgendwie gesund zu essen, aber
normal.
Ja. Ansonsten esse ich alles.
Du solltest über Kuchen nachdenken, aber das ist die spezielle Nummer hier, die ich pflege in diesem Podcast. Und zwar täglich. Vielen Dank, Eva. Ne? Aber
klasse.
Bei gesunder Ernährung sind wir tatsächlich beim Stichwort. Ja, gesunde Ernährung ist eine Basis für Sporttreiben oder für Laufen oder für sehr viel Laufen oder für noch mehr Laufen, so wie ihr das alle zu Hause macht. Ich habe diese Woche ein bisschen anders gegessen, weil ich ja am Sonntag den Wettkampf machen will. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Aber das sind ja nur 2 Stunden, also so wie du normalerweise, Philipp, unterwegs bist. Ne? Aber die gesunde Ernährung ist die Basis und dann kann man mit unserem Partner unterwegs sein.
auch diese Folge haben wir Athletic Greens als Partner ja bei uns schon seit sehr, sehr vielen Folgen und hält dieses Format auf jeden Fall am Laufen, was jetzt auch nicht weniger aufwendig wird, je länger wir das machen, muss man sagen. Athletic Greens, ihr wisst Bescheid, unter unserem Link www.athleticgreens.com/bestzeit bekommt ihr unseren Special Deal, und zwar nicht nur das Monatsabo von Athletic Greens, sondern damit auch einhergehend einen Jahresvorrat an Vitamin D3, 5 Travel Packs und einen praktischen Shaker sowie eine Aufbewahrungsdose. Aus aktuellem Anlass haben wir beschlossen, für kommende Woche noch mal ein bisschen vorzusorgen und generell das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel noch mal in einem größeren Rahmen zu besprechen, als das jetzt in der Kürze der Zeit diese Woche machbar gewesen wäre, weil wir die Eva natürlich auch schon ein bisschen länger eingeplant hatten beziehungsweise auf unserem Radar hatten. Deshalb werden wir versuchen, nächste Woche eigentlich die ganze Folge mal dem Thema Nahrungsergänzungsmittel zu widmen, sinnvoll, nicht sinnvoll, und werden uns dafür eine unabhängige Expertin oder einen Experten noch suchen. Wir haben 2-3 Leute an der Hand, die wir auch schon kontaktiert haben, und schauen wir mal, wen wir da zu bekommen können. Ich glaube, dass das auf jeden Fall für alle Beteiligten nochmal ein spannendes Thema werden kann, glaube ich auch. Ich würde jetzt auch sagen, für uns möglicherweise auch, ne? Ich würde jetzt gar nicht behaupten, dass wir da ausgelernt haben. Ganz im Gegenteil, ich sag mal so, als jemand, der seit sehr vielen Jahren Leistungssport macht, habe ich eine gewisse Meinung dazu, die ich jetzt hier aber mal jetzt nicht verallgemeinern möchte, sondern das kann ich jetzt nur auf meine Erfahrung dazu beziehen. Und weiß nicht, wie du das siehst, Ralf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Du hast da einige Experten von, ich glaube, Olympiastützpunkten schon mal kontaktiert. Also das wäre auf jeden Fall unsere präferierten Gäste jetzt primär mal.
Ja, warum? Weil die natürlich sich permanent damit auseinandersetzen, weil jeder, der zum Beispiel jetzt wie Eva in höhere Sphären reinkommt, ja, eine entsprechende Beratung bekommt bekommen kann. Ja, bei Olympiastützpunkten, dass du, wenn du in einen Kader aufgenommen wirst, wenn du in eine Nationalmannschaft reinkommst, etc., auch da mitgenommen wirst. Ja, also natürlich auch hinsichtlich der Fragen, wie sieht's überhaupt mit Ernährung aus? Ja, Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll, nicht sinnvoll, welche, wann, wie, wo? Ja, dann steht natürlich auch immer im Hintergrund die sogenannte Kölner Liste. Ja, also sind die unbedenklich konsumierbar in dem Aspekt des eventuell auf der Dopingliste Stehens von Substanzen, die man vielleicht gar nicht erkennt oder die nicht deklariert sind auf bestimmten Medikamenten. Also
oder in Firmen, die produziert werden, sozusagen, wo auch andere Medikamente, muss man ja oft sagen, das ist ja oft gar nicht eine böse Absicht, sondern wo halt auch andere Medikamente produziert werden und dann beispielsweise ein Proteinpulver oder ein Nahrungsergänzungsmittel, sodass dann das zwar verunreinigt ist und dann unbeabsichtigt sozusagen einen positiven Test triggern kann. Das ist ein ganz guter Punkt mit der Kölner Liste, beziehungsweise es gibt auch noch andere Zertifikate, die, sag ich jetzt mal, das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall von der breiten Masse abheben, und was für Sportlerinnen und Sportler vor allem dann auch sehr wichtig ist.
Aber ihr wisst das ja selber, was halt in einschlägigen Online-Portalen, Magazinen etc. inzwischen auftaucht, ist halt sehr, sehr viel, schwer zu verstehen, durchschauen, was ist wirklich etwas, was ich jetzt vielleicht brauche oder nicht brauche, keine Ahnung. Wie ist die Wirkung, wie ist die Wirksamkeit, all das. Klar, wir befassen uns mit vielen Themen schon sehr lange, aber wir haben es ja immer wieder gesagt, in bestimmten Bereichen sind wir halt im Erfahrungslevel vielleicht ein bisschen weiter als ein normaler Sporttreibender oder jemand, der ganz neu vielleicht in den Sporttreiben reinkommt, aber mehr auch nicht. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass wir da einen hohen Erkenntnisgewinn haben werden, also auch wir einen hohen Erkenntnisgewinn haben werden, und ich freue mich da wirklich sehr drauf.
So, müssen
wir jetzt nur noch hinkriegen, dass es passt.
Ja, ich hoffe, dass wir auf die vielen Mails, die du ja primär geschrieben hast, auch irgendjemand antwortet und sagt, der hat da Bock drauf, vors Mikro zu kommen, aber da sind wir eigentlich noch sehr guter Dinge, und ich glaube, da können wir einfach nochmal in einer anderen Breite und vor allem auch mit einer anderen Expertise das ganze Feld Nahrungsergänzungsmittel nochmal durchgehen, und da freue ich mich drauf tatsächlich. Genau, ansonsten,
Ralf. Das wichtigste Nahrungsergänzungsmittel ist, ne? Kaffee und Kuchen.
Kaffee und Kuchen. Genau. Also damit ist man, also ist die Grundversorgung schon mal gesichert. Und dann kann man gucken, was man da on top noch draufsetzt. Ja, so schaut's aus. Nein, also das vielleicht nochmal, das kann man ja grundsätzlich nochmal hier auch als Disclaimer anfügen. Wir haben es jetzt diese, in dem Kontext jetzt nicht dazu gesagt, wir sagen es sonst ja immer noch mit dazu. Also Nahrungsergänzungsmittel heißen nicht umsonst Nahrungsergänzungsmittel, weil natürlich die grundsätzliche Ernährung Hauptaugenmerk logischerweise haben sollte. Ne? Das ist sicherlich bei dir der Fall, das ist sicherlich bei mir der Fall. Kuchen gehört da natürlich irgendwo auch dazu, ist gut für die Seele, aber natürlich sich gesund und vitaminreich und ausgewogen zu ernähren, für uns ist das gut. Ja? Kann auch jeder anders sehen, wenn er sagt, er möchte eine spezielle Ernährung irgendwie Schiene fahren, beurteile ich jetzt nicht. Aber eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist, glaube ich, erstmal das, wo man das Hauptaugenmerk drauf legen soll, und je nachdem, was man halt dann noch an beispielsweise sportlichen Aktivitäten, vielleicht auch exzessiven sportlichen Aktivitäten oder einem stressigen Job macht, gibt es sicherlich auch gute Möglichkeiten, da die eigene Ernährung eben zu ergänzen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, da werden wir sicherlich nächste Woche auch aus einer professionellen Ebene noch ein bisschen mehr dazu hören, und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
Aber weißt du, weil du es jetzt schon sagst, natürlich, grundsätzlich, wenn ich zu Hause bin, ist das halt alles relativ unproblematisch, ne? Aber gerade jetzt die nächsten Wochen, ne? Finals in Berlin, Eugene, Weltmeisterschaften, dann München und so. Also erstmal das sicherzustellen, dass man sich da vernünftig ernährt, auch übrigens genug zu sich nimmt über den Tag. Das ist nicht einfach.
Nee.
Ja, und das kennen ganz viele von euch wahrscheinlich auch, je nachdem, in welchem Lebens- oder Arbeitsbereich ihr unterwegs seid. Ja, dann fällt halt einfach mal aus irgendeinem Grund eine Mahlzeit aus. Das ist halt schon krass.
Klar.
Ja, so, und dann ist halt abends vielleicht dann schon das Restaurant zu, oder man kommt halt irgendwie nicht zum Einkaufen oder. Und schon hat man 4, 5, 6, 7, 8 Tage, ja, wo man nur, ja, wie sagt man so schön bei uns, wo man nur Schrott isst.
Ja, ich kenne das.
Ist ja nicht selten. Das ist ja nicht selten.
Auf jeden Fall.
Das ist ja durchaus so, dass das werdet ihr zu Hause alle ja nickend zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, das ist mir auch schon passiert, ja. Und wenn man das dann eben aufgrund der terminlichen Situation so hat, ja, und wir haben das eben mit Eva besprochen, ja, dann fliegst du halt dahin, hierhin, dorthin, ja, und hast dann eben einen Reisetag.
Stehst ja, um 5 Uhr auf oder so.
Ja, genau, so geht's schon los. Ja, und dann kommst du halt irgendwo an. Ja, du hast das ja im letzten Jahr da Valencia beschrieben. Dann warst du halt irgendwann in Valencia, so, und dann war es schon schwierig, überhaupt einen Teller Nudeln zu kriegen. Ne? So, klar. Ja, so war es dann halt, ne?
Bei mir, also klar, Trainingslager ist sicherlich auch ein Sonderfall, wo ich immer besonders auf Ernährung und auch eben entsprechende Ergänzung achten muss. Oftmals in der Höhe, auch damit verbunden, dass man da natürlich auch mehr Flüssigkeit verliert, dadurch natürlich auch Mineralien etc. ausscheidet, ohne dass man das so krass merkt, weil es in der Regel auch immer ein bisschen windig ist, und das ist dann egal, ob das St. Moritz ist, Trier oder Kenia ist. Und bei mir beispielsweise, ich bin auch nächste Woche wieder fast eine ganze Woche unterwegs, und zwar nächste Woche in Berlin. Und ich sag mal so, natürlich wird dort auch trainiert. Ja? Ich bin jetzt ja gerade wieder im Reinkommen, es fühlt sich jetzt langsam wieder nach Laufen an, also wird sicherlich in Berlin auch trainiert, das ist ja ganz klar. Aber natürlich ist der Tag, wenn ich nicht zu Hause bin, dort diese 4, 5 Tage auch relativ durchorganisiert, was Termine und Events anbelangt. Und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Das ist stressig auch, und das ist dann auch einfach nicht so einfach, die Routinen, die man zu Hause vielleicht hat, was man so und so oder wie auch immer essen würde, dem eben so nachzukommen. Und deswegen, ja, muss man da einfach auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen. Und wir müssen mal gucken, genau, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir jemanden kriegen, dann müssen wir gucken, Ralf, wie wir nächste Woche einen Termin finden, dass wir einen Podcast aufnehmen. Das wird die nächste
Herausforderung. Ich habe gerade schon gedacht, ich habe Zeit nächste Woche, ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Das wird wieder so eine Aktion wie damals mit Kurex kurz vor dem Halbmarathon.
Genau. Sehr schön.
Ja,
ja. Weißt du was, du kannst ja dann immer so morgens um 6, da kann ich nur wahnsinnig schlecht. Vor allem nicht sprechen kann ich da sehr gut.
Ja.
Wunderbar. Ja, wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Macht alles das, was wir auch tun würden. Ja, und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.